gesungen und gearbeitet und die Stimmen sind schon ja, angespannt und wir wollen noch singen und Gott loben und preisen. Halleluja, preis Gott. Lasst uns aufstehen und lasst uns Zeit nehmen für den Herrn. Vater, ich danke dir für unsere Geschwister im Chor und ich danke dir für die Arbeit, die wir hier tun dürfen, zu deiner Ehre, Herr. Wir wollen dich verherrlichen, dich groß machen und dich preisen. Segne diesen Nachmittag ganz besonders und alle, die hier sind und hier sein können heute. Amen. Die Berge verkünden, der Herr ist groß. Heben die Hände zum Himmel und danken ihm, beten ihn an, rühmen ihn. Machen ihn zu Nummer eins in unserem Leben. Heute Nachmittag ist unser Gott, mein Gott. Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken tröstet mich. Halleluja, Halleluja. Gutes und Barmherzigkeit folgt mein Leben lang. Ich bete dich an. Ewiger Vater, Herrscher und König, Schöpfer der ganzen Welt, du bist mein Gott und mein Schöpfer. Ich darf und ich kann niemand aus seiner Hand reißen. Denn er sagt, ich bin dein Vater, ich bin dein Erlöser, ich bin dein Retter, ich bin dein Heiler. Alles, was du brauchst, findest du bei mir, spricht der Herr. Komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Halleluja. Dein Freund Jesus steht vor dir und lade dich ein. Komm her zu mir und ich werde dich nicht hinausstoßen. Ich werde dich nicht ablehnen. Nein, im Gegenteil, ich lasse die Türen für dich offen. Du kannst jederzeit zu mir kommen und mich bitten und empfangen. Ich warte, ich will deine Gebrechen heilen. Jesus ist der beste Freund. Halleluja. Er bleibt bei uns, wenn alle anderen gegangen sind. Wenn alle anderen uns verlassen haben. Er betet immer noch für uns. Halleluja. Er ist nämlich der Fürsprecher beim Vater. Ich möchte dich einladen, ganz herzlich für Freitag. Freitag wird das Thema sein, Tipps, wie man Krisen überwindet. Ich weiß nicht, ob es bei dir kriselt oder gekriselt hat oder mal kriseln wird. Also, dass du weißt, was man macht. Lösungen, wie man Krisen überwindet. Das wird am Freitag das Thema sein. Am Samstag stell dich deinen Problemen, lauf nicht davon. Es ist nichts Schlimmeres als zu fliehen. Wenn du einmal anfängst zu laufen, dann rennst du und niemand jagt dich. Schon allein, wenn es irgendwo was Komisches passiert, dann bist du schon beim Rennen. Also deshalb stell dich deinen Problemen. Am Sonntag ist dann das Thema Heilung durch das Abendmahl. Ich möchte alle ganz, ganz herzlich einladen. Da werden wir das Abendmahl halten und gleichzeitig auch über das Abendmahl was sprechen. Wir werden auch einen Missionar aus Thailand haben und berichten über die Arbeit in Thailand, was läuft und was dort passiert. Ich hoffe, dass es alles so recht geht, also zeitlich, dass es passt und dass der liebe Bruder das einrichten kann. Verwandter von Kitrovic, der also ja, viele Jahre dort arbeitet, auch hier schon mal war und berichtet hat und wird also über seine Arbeit erzählen, was Gott in Thailand tut. Okay, und nächsten Mittwoch ist das Thema, Gott will dich beschenken. Also du sollst reich nach Hause gehen. Und heute möchten wir dann den Gedanken betrachten, Wunder in dir. Es ist so merkwürdig, die Heilungstage sind vorbei und Leute fragen, jetzt erfahre ich erst, dass bei euch was stattgefunden hat. Gibt es da nochmals irgendwann mal solche Heilungstage? Jetzt erst. Also Leute wachen erst langsam auf, aber wie auch immer. Ich habe eben gesagt, wir sind jeden Freitag da, jeden Mittwoch da und jeden Samstag da und jeden Sonntag da. Also da kann man sich das raussuchen. Und heute ist das Thema Wunder in dir, die Wunder Gottes. Wo waren wir? Und das meine Enkel haben mal gefragt, Opa, wo waren wir, als wir noch nicht hier waren? Ist doch merkwürdig, wie die Kinder fragen, Erwachsene fragen sowas nicht. Wo waren wir, bevor wir hier waren, bevor wir Menschen geworden sind? Da waren wir die Idee Gottes, wir waren im Kopf vom Herrn. Wir waren auf seinem Tisch, auf seinem Plan, wir sind entworfen worden. Und dann habe ich gesagt, die Kirche ist so und so alt. Dann sagte er also, wo waren wir? Also wir waren bei Gott, habe ich, und wir alle waren bei Gott. Ich war auch noch nicht da. So, ja, wir waren bei Gott. Und Gott hat einen wunderbaren Plan für jeden Einzelnen. Und diesen Plan müssen wir entdecken. Und wenn du entdeckt hast, Gott hat einen Wunderplan für mich. Und da ist alles wunderbar geplant. Vom kleinsten Detail, von der Einzelle angefangen, bis zu den Haarspitzen. Sogar deine Haare auf dem Kopf sind gezählt und alles ist gezählt, wie lang die Fingernägel werden sollen. Alles im Computer schon gespeichert. Und du schneidest immer ab und der Herr weiß, also die müssen einen halben Kilometer lang werden, wenn du sie nicht abgeschnitten hättest. Wir brauchen Wunder. Ohne Wunder würde die Welt nicht existieren. Ohne Wunder wäre Jesus nie geboren. Die Geburt Jesu, Jungfrauengeburt und alles, was damit zusammenhängt. Das Kommen Jesu ist ein pures Wunder. Also das spielen Wunder so eine große Rolle. Jungfrauengeburt und dann die Auferstehung Jesu, ein Wunder. Und die Wunder, die er dann gewirkt hat, das noch nebenbei. Ohne ein Wunder wäre die Gemeinde Jesu nie entstanden, ohne den Heiligen Geist, die hätten es nicht überlebt. Also wir brauchen Wunder, auch heute noch, nicht nur damals bei der Entstehung der Gemeinde, auch heute sind Wunder nötig. Im Psalm 71, Vers 7, da heißt es, ich bin ein Wunder unter vielen. Du bist ein Wunder unter vielen. Angefangen, schau deinen Körper an. Weißt du, so viele Leute, die denken, das ist ja äußerlich, das ist materialistisch. Aber schau einmal deinen Körper an und du wirst das, was der David hier sagt, ich bin ein Wunder von vielen. Und dann schaust du die Tiere an. Die Tiere sind ein Wunder für sich selber. Die Pflanzen sind ein Wunder für sich selber. Sonne, Mond und Sterne sind ein Wunder für sich selber. Also du musst wirklich blind und dumm und doof sein, um nicht zu verstehen. Wir sind umgeben von Wunder. Klima ist ein Wunder. Nur der Mensch bringt das alles durcheinander. Die Jahreszeiten sind Wunder. Und dass es alles so regelmäßig kommt und dass alles so wunderbar funktioniert. Alles ist ein Wunder. Ich bin ein Wunder von vielen. Unter vielen. Ich bin nicht das einzige Wunder, aber ich bin ein Wunder. Und auch du bist heute Abend oder heute Nachmittag, du bist ein Wunder von vielen. Und das Wunder ist in dir drin. Schon schau deine Seele, deine Psyche an, wie fantastisch das alles schon so ist. Also ich mag Bilder, Leute schicken mir Bilder von überall her und ich schicke das gleich weiter, weil ich möchte die Wunder Gottes verbreiten. Wenn man das dann nachher sieht, so Untergang der Sonne oder Aufgang der Sonne oder die Schneeberge. Und jede Schneeflocke ist ein Wunder, jeder Apfel ist ein Wunder. Also, Mann. Ohne Schöpfungswunder gäbe es keine anderen Wunder, also die Schöpfung allein. Wer also blind ist und das nicht begreifen kann, und Römer 1 heißt es, der Mensch kann schon Gott begreifen, wenn er nur die Wunder anschaut. Die Jahreszeiten, Ebbe und Flut, wie das so alles harmonisch ineinander greift. Gott ist ein Gott der Harmonie, der Ordnung und alles wunderbar geordnet und den Menschen mittendrin reingesetzt. Unsere Entstehung ist ein Wunder. Mama und Papa haben sich lieb und plötzlich bist du da. Und dann wirst du 9 Monate da langsam entstehst, wirst geformt. Deine ganze Geschichte bis zu diesem Augenblick ist ein Wunder, dass du hier heute lebst. Deine Erhaltung ist ein Wunder, dass du noch nicht verhungert bist. Wie das ganze Nahrungssystem funktioniert und Aufnahme und Ruhepausen, Tag und Nacht, alles ist von Gott gegeben, von Gott geschenkt. Wunder. Fang an zu staunen. Deine geistliche Führung und deine geistliche Entwicklung ist auch ein Wunder, dass du dich bekehrt hast, dass du glauben kannst, dass es dir einleuchtet, dass du es fassen kannst, ist auch ein Wunder. Das ist nicht selbstverständlich. Und dann der Glaube mit Jesus, das Leben mit Jesus, dieser Wandel mit Jesus, dass aus einem Sünder ein Heiliger plötzlich wird. Du sagst, ja, das bin ich noch nicht. Doch nach der Bibel bist du innen drin schon ein Heiliger. Ist äußerlich vielleicht noch nicht alles perfekt, äußerlich noch nicht alles abgelegt, aber innerlich bist du von Gott vollkommen. So wie du zur Welt kommst und vollkommen bist, du bist noch nicht vollendet, aber du bist vollkommen. Und du bist auf dem Weg der Vollkommenheit. Und es ist erstaunlich, unsere Sprache, was man alles mit der Sprache macht, oder vorhin, wie ihr gesungen habt, was man mit den Stimmen alles machen kann. Und dann mit dem Geist, was man alles machen kann. Bücher schreiben, erfinden, Leute zum Mond bringen, Computer installieren, was du alles mit deinem Gehirn kannst, musst vorstellen, schon allein dein Herz ist ein Wunder, dass es funktioniert und wie viele Schläge macht es, dieser Motor, und er hört nicht mehr auf, einmal angeleiert, einmal in Bewegung gebracht und es hört nicht mehr auf. Alles, was mit uns passiert, ist Wunder. Und dass du die Nahrung aufnehmen kannst und dass es wieder frische Nahrung gibt. Und dass du nicht verhungerst und. Und dann die Fähigkeiten, die du entwickelst in dir. Dass du Dinge kannst, du sagst, guck mal, das habe ich vorher nicht gekonnt. meine Entwicklung. Ich denke nur, die Bekehrung und die Erlösung von unserer Erlösung ist, das ist ein Wunder. Also das größte Wunder, über das möchte ich heute ein bisschen sprechen. Du bist ein Wunder von vielen, unter vielen. Und ich denke an die Geschichte von Saul von Tarsus, Apostelgeschichte 9, wie der sich bekehrt. Aus Saulus wird Paulus, das ist ein Wunder. So ein religiöser Fanatiker, so ein Verrückter, so ein Hetzer, so ein Verfolger der Gemeinde bekehrt sich plötzlich und 3 Tage später predigt er Jesus. Weißt du, wenn du das trainierst und dressierst und übst und religiös wirst, das ist kein Wunder. Aber wenn jemand sich bekehrt und von heute auf morgen total anderer Mensch wird, eine ganz andere Gesinnung hat und alles für Kot achtet, was vorher war, das ist ein Wunder. Und deshalb, ich möchte über die Wunder sprechen, die Gott bei dir wirkt, wo du nicht üben musst und trainieren musst und so weiter. Nein, plötzlich, aha, so geht's. Aha, Jesus lebt. Aha, Jesus ist auferstanden. Weißt du, du kannst den Leuten erzählen, Jesus lebt und es gibt den Heiligen Geist und du kannst in Sprachen sprechen. Weißt du, du kannst Sprachen lernen. Und ich war so begeistert, habe ich gesagt, Mensch, guck mal an. Ich muss gar nicht Chinesisch lernen, das kann ich, wenn der Heilige Geist über mir kommt. Und es ist erstaunlich, ich habe schon Fälle erlebt, und das habe ich sowas erlebt, kannst meine Frau fragen, in Sizilien, ich predige in Messina und habe meinen Dolmetscher neben mir und plötzlich fange ich an, Italienisch zu predigen und der übersetzt ins Deutsche. Tatsächlich passiert. Und dann gucken wir uns an und sagen, was ist da los? Die Salbung war so stark, wenn der Heilige Geist kommt, dann spielt die Sprache gar keine Rolle. Du sprichst in anderen Sprachen und das musst du erlebt haben, dass das ein Mensch, der nicht in anderen Sprachen gesprochen hat, plötzlich in anderen Sprachen spricht. Dieser Otto, dieser das Kreuz hier mir gegeben hat und so weiter. Weißt du, das war ein alter Mann. Und ich habe gesagt, Otto, wenn wir Gäste haben, Fremde haben, Ungläubige haben, nicht in Sprachen öffentlich beten. Aber was macht unser Otto? Der streckt die Hände und fängt an, in Sprachen zu beten. Und dieser Otto ist nie aus Schwabenland rausgekommen. Wenn er bis an die Schweizer Grenze und Bodensee runtergekommen ist, das war schon sehr weit. So, ist nie rausgekommen. Es war ein einfacher Mann, aber der hatte sein Heiland lieb und ein Herz auf dem rechten Fleck. Und strebt die Hände und fängt an zu beten. Er sagt, Otto, was machst du? Und dann spricht er in Griechisch und eine Griechin kommt nach vorne, schmeißt sich lingelang hin und heult und bekennt die Sünden. Der Mann steht daneben und sagt, Frau, ist es alles wahr, was der sagt? Woher kennt er dich? Eine Griechin, in perfekt Griechisch, spricht er zu der Frau, was sie machen soll und so weiter. Die habe ich später getauft, als ich bekehrt war in der Gemeinde. Ich habe in Kiel evangelisiert. Was Ähnliches. Ich wollte nur sagen, die Kraft des Heiligen Geistes, da musst du nicht da büffeln und dergleichen und trainieren und üben. Wenn der Geist Gottes über dein Leben kommt, kennst du dich nicht mehr wieder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Ich predige in Kiel auf dem Marktplatz dort, ein Missionszelt und Leute dürfen kommen und gehen. Und da war ein Abend, werde ich nie vergessen. Da haben wir auch gesagt, Geschwister, wenn wir beten wollen in Sprachen, das Sprachengebet ist für die Kammer, für Gläubige, ist nichts für Ungläubige. Obwohl Zungensprache ein Zeichen für die Ungläubigen ist, aber lass mal, das wollten wir nicht haben unbedingt. Was passiert? Auf der Seite sitzt eine alte Schwester von der Kinderstunde, die fängt in Zungen an zu beten. Und ich sage, lieber Heiland, gib, dass eine Auslegung kommt. Aber ich könnte auch die Auslegung bringen, aber das will ich nicht. Herr, gib. Und dann auf der anderen Seite hinten ein junger Bengel, 17 Jahre alt. Fängt er an. Das musst du gesehen haben, musst du erlebt haben, mitten auf dem Marktplatz, im Zelt, Missionszelt. Und der sagt das in Deutsch, was dir wahrscheinlich in hier gesagt hat. Aber das waren fremde Sprachen, wir haben nicht aufgepasst, was alles gelaufen ist. Und so weiter. Am Schluss vom Gottesdienst stehe ich an der Tür und verabschiede die Leute, dann kommt ein Professor auf mich zu, oder ein Mann, der hat später sich geoutet, dass er Professor ist von der Kieler Universität und sagt, ihr seid sauber, hier werden Leute verarscht. Das Weib da vorne hat Lateinisch, perfekt Lateinisch gesprochen und ich hätte es auch übersetzen können, was der da hinten, der Lümmel hat er mir gesagt, der hat noch was der Lümmel übersetzt hat und so weiter. Ich habe hier, da, die Frau spricht Lateinisch und das war eine ganz einfache Schwester aus der Gemeinde, die also... Wenn sie Hauptschule abgeschlossen hat, war es gut. So, die spricht perfekt Lateinisch, dass der Professor sagt, er muss nur sagen, ein reines Lateinisch habe ich noch nie so richtig gehört. Und dann der Lümmel. Und hab gesagt, komm mal her, Junge, kannst du Latein? Das war ein Hippie noch, verstehst du? Schule abgebrochen, alles. Und so weiter. Nein, aber müssen Sie entschuldigen, mein Herr, sagt er dann. Ich habe sie ein bisschen durcheinander gebracht im Gottesdienst, aber ich konnte nicht. Da kam etwas, so ein Zittern kam über mich und ich musste, das noch nie erlebt, sprechen in anderen Sprachen. Da kam also in den Gottesdienst und erlebte das. Und dann, hier werden Leute verarscht. Dann hat es seine Studenten, der wollten nämlich uns auseinandernehmen und kritisieren an diesem Abend. Und dann sagt einer seiner Schüler, Herr Professor, ist das wahr? Dann sagt, ich werde hier noch meinen Ohren trauen, was hier gespielt wird. Dass die Leute so verarscht werden, hat er wörtlich gesagt. Herr Professor, ist das wahr? Sagt er, ja, das ist wahr. Die Frau hat Lateinisch gesprochen und der Lümmel hat übersetzt. Dann sagt der Pastor, was muss ich tun, dass ich das auch kriege? Der Student, was muss ich auch tun, dass ich das kriege? Habe ich gesagt, beten und fasten, das ist der einzige Weg. Hat er sein ganzes Geld ausgeschüttet, hat gesagt, ich werde jetzt fasten. Und der Junge hat sich bekehrt und ich weiß nicht, ob er den Heiligen Geist, weil wir ja nur die Woche da waren, ob er das alles noch gekriegt hat, aber auf jeden Fall, hat sein Leben Jesus übergeben. Ich kann noch meinen Ohren trauen. Das sind Wunder. Und wenn du einmal Wunder erlebt hast, dann wirst du nicht mehr an der Realität Gottes zweifeln. Und du brauchst solche Wunder, wo du dabei warst, wie jemand in Sprachen sprach, wie jemand etwas offenbarte, was der andere gar nicht wissen konnte. Ganz besonders auch in der Seelsorge. Da konnte er gar nicht wissen. Und dann sagt er Dinge, die wahr sind. Es ist nicht Wahrsagerei. Der Teufel kann nur Dinge sagen, die in der Vergangenheit irgendwo liegen und so weiter. Aber er kann nicht die Zukunft dir sagen. Denn weißt du, von dem Moment, wo du Kind Gottes bist, hast du eine ganz andere Zukunft. Stimmt sowieso alles nicht mehr, was der dir vorquatscht. Der kann nur sagen, von früher dir Sünden vorhalten etc., dich anklagen und beschuldigen. Paulus wird sich von heute auf morgen, er kann selber nicht fassen, wird sehend, wird ein glühender Verkündiger des Evangeliums und predigt von Jesus. Die Erlösung ist das größte Wunder von allen Wundern. Wenn jemand sagt, mir sind meine Sünden vergeben, meine Schuld ist getilgt, ist alles in Ordnung und so weiter. Und jetzt kann etwas Neues geschehen, eine neue Schöpfung ist der. Das ist das Größte, was ein Mensch je erleben kann. Und nur Gott kann auch Sünder Heilige machen. Nur Gott. Weißt du, wo jemand, du kannst dich sehr viel einreden. Du kannst einreden, ich bin gut, ich bin stark, ich bin reich, ich bin das, ich bin das. Aber dir sind deine Sünden vergeben, das kann nur der Heilige Geist sagen. Und dir den Himmel aufschließen und übernatürliche Dinge zeigen und geben, das kann nur Gott. Erlösung ist also für mich ein unbeschreibliches Wunder. Wer das einmal erlebt hat, und ich habe eine These, die Gott mir gegeben hat, und an dieser These bleibe ich. Wenn du einmal etwas erlebt hast, einmal etwas kannst, kannst du es immer. Du hast einmal A schreiben können, dann weißt du, hast du. Dann schreibst du nur noch A. Und wenn du einmal 1 und 1, 2 rausgekriegt hast, was du einmal kannst, kannst du immer. Wenn du einmal Gott erlebt hast, Gott erfahren hast, Sündenvergebung erfahren hast, Freude im Herrn empfangen hast, einmal in anderen Sprachen geredet hast, einmal mit Kranken gebetet hast und mit dir ist, und mit, da ist was passiert. Weißt du, das bleibt, das bleibt. Da musst du also nicht mehr groß üben, sondern das machst du einfach nur weiter. Fortsetzung. Erlösung ist Gottes Strategie, Gottes Methode und Gott arbeitet. Und wenn du einmal erlebt hast, Gott ist mit mir. Die Gegenwart des Herrn, wenn du das einmal mitbekommen hast, der Herr ist mit mir, dann ist er immer mit dir. Und wenn er nicht mit dir ist, dann sagst du, wo ist er geblieben? Da spürst du, mir fehlt etwas, ich vermisse etwas. Ich habe Minus. Wenn du einmal die Gegenwart Gottes geschmeckt hast, weißt du, wenn du einmal was gerochen hast, irgendwo deine Sinne sich geprägt haben, einmal etwas gehört hast, dann weißt du, aha, so muss es sein, also nicht so und so, sondern so. Du bist auf den Geschmack gekommen. Deshalb heißt es in der Bibel, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Nicht nur höret. Sehet und schmecket. Es muss tiefer sein. Es muss also in uns hineinkommen. Und du musst das Wunder der Erlösung erfasst haben und sagen, Halleluja, das war's. Ich will nichts anderes. Ich will das, was ich schon gekostet und was ich probiert habe, was ich entdeckt habe, das will ich. Und dann suchst du überall alle Läden ab, wo gibt es sowas? Bis du es gefunden hast. So wie dieser eine, wenn du einmal diese Perle gesehen hast, es gibt eine echte, große, gewaltige, großartige Perle, kostbare Perle, und du weißt es, da gibt es, und da wirst du es nicht mehr zufrieden geben, bis du nicht diese Perle gefunden hast. Die Mauritius, die blaue Briefmarke. Wenn du einmal das gesehen hast, die meisten haben es noch nie gesehen und wissen es nicht, nicht mal von Abbildungen. So, einmal entdeckt und dann und das kocht und das bleibt in dir. An der Geschichte Josefs zum Beispiel sehen wir, wie Erlösung funktioniert. Also ich möchte heute das Wunder in dir. Gott ist mit dir und wenn Gott mit dir ist, ist das Wunder mit dir. Ist der wunderwirkende Gott in dir. Und Gott sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das heißt, ich will dich von innen her führen und leiten. Und beim Josef sehen wir, Gott hat einen großartigen Plan mit diesem Buben. Und Gott hat mit jedem Mädel und mit jedem Jungen und mit jedem Mann, mit jeder Frau einen großartigen Plan. Aber wie wird er jetzt entwickelt? Wie entwickelt sich das Wunderleben? Daran muss man, möchte daran arbeiten. Zuerst einmal, der Herr holt jeden vom hohen Ross runter. Wie Saul von Tarsus, das ist eine Geschichte, eine Seite. Aber du bist noch gar nicht mal auf dem hohen Ross gefunden, du hast noch keinen Esel gefunden, noch niemand. Verstehst du, wie sollst du da von dem hohen Ross geholt werden? Ich denke nur an Josef, der hat einen Traum gehabt und Gott zeigte, da ist etwas. Junge, in dir steckt eine Führungspersönlichkeit, in dir steckt ein Prediger, in dir steckt ein Diener Gottes, in dir steckt ein Heiliger und so weiter. Und Gott hat dem Josef gezeigt, durch einen Traum hat er gesehen, in mir steckt was drin, aber er wusste nicht, wie soll ich das realisieren. Wenn Gott dir zeigt, in dir steckt etwas, dann beginnt die Verwirklichung Gottes in deinem Leben, wie dieses Wunder passiert. Und ich sag dich, halt dich fest, schnall dich an jetzt, denn jetzt wird's kritisch. Zuerst geht's schön bergab, ganz schön bergab, ganz schön in den Keller, ganz schön in die Wüste, ganz schön in die Einsamkeit und Stille. So arbeitet Gott. Zuerst mal geht's ganz tief runter. Bevor du hoch nach oben kommst, geht's runter in den Keller. Josef selbst war der Träger des Wunders und da heißt es, und der Herr war mit ihm. Und wenn Gott mit dir ist und Gott dir die Botschaft gegeben hat, die Botschaft ist, was sich trägt. Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist das, was sich trägt. Und da brauchst du kein Diplom und kein Ausweis. Weißt du, unser Zeugnis ist innen drin. Wir brauchen keine Zeugnisse. Wir brauchen keine Titel. Wir brauchen keine Bezeichnungen. Wir haben die Bezeichnung innen drin. Unser Etikett ist von innen lesbar, nicht von außen. Der Inhalt unseres Lebens ist der Herr selbst. Und wer ihn hat, hat das Leben. Da brauchen wir gar keine Etikette rum und die Verpackung groß und vergoldet und versilbert zu werden. Nein, nein. Josef, er trug das Wunder in sich. Und bevor er König wurde, wurde er ein Sklave. Bevor du König und Königin wirst, wirst du zuerst mal ein ganz braver, lieber Sklave. Geht's runter. Wir können unsere Erlösung nicht in die Hand nehmen. Gott nimmt die Erlösung selbst in die Hand. Plötzlich kommen die Brüder auf diese Schnapsidee und verkaufen dich, verraten dich, liefern dich aus. Und dann bist du dort als Sklave. Du bist eigentlich, wenn Gott an dir anfängt zu arbeiten, ohnmächtig. Nur noch Zuschauer. Du bist das Wunder nämlich. Gott ist der Töpfer und du bist der Ton und er fängt an, dich zu modellieren, zu formen und zu prägen. Und Josef muss es zuerst mal lernen, alles loszulassen. Vater loszulassen, Mutter loszulassen, Brüder loszulassen. Das ist also, wie Erlösung stattfindet. Gott will dich nackt haben. Mit Haut und Haaren. So wie du bist. Nicht deine Weisheit. Watschmani, der hat so große Fantasien gehabt, wie Gott dient und wie man Gott dient. Römer, Brief, seine große Auslegung und so weiter. Und dann macht der liebe Gott Folgendes, gibt ihm TBC. Und dann darf er wegen Ansteckung nicht mehr nur die Leute. Weißt du, er wollte Gott dienen und predigen und jetzt hat er TBC, jetzt musste er irgendwo in die Quarantäne. Und dann hat ein Bruder so ein Häuschen am See unten gehabt und gesagt, guck mal, dort kannst du dich aufhalten, dort kannst du dich kurieren. Und dort betete er und sagte, Herr, ich wollte doch dir dienen, ich wollte doch ein Werkzeug für dich sein, ein brauchbares Werkzeug. Was machst du? Du schickst mir TBC. Aus dem heiteren Himmel. Tuberkulose. Jetzt hast du den Saft. Und jetzt ist er unten und dann bekommt er von Gott eine Vision, eine Offenbarung. Und dann sagt er, weißt du, vorher warst du wie die Braut. Und wenn der Bräutigam sich in der Braut verliebt, dann überschüttet der Bräutigam mit Geschenke, mit Gaben, mit Schmuck und mit allen Ehrungen und Anerkennung. Und du kriegst Geschenke, Geschenke, Geschenke. Und dann, wenn er dich heiratet in der Hochzeitsnacht, was macht er? Zieht er dich aus und aus und will dich splitternackt haben. Und genauso ist es, wie Gott dich haben möchte. Und das ist, was viele Gotteskinder nicht verstehen und sagen, ja, weißt du, wo ich mich bekehrt habe? Da habe ich so viel Gebetserhörung, so viel Wunder und so viel Herrlichkeiten bekommen vom Herrn. Und jetzt, das weg und das weg und das weg und das weg und das weg. Was bleibt mir noch übrig? Gott will dich splitternackt haben. Bist du bereit, alles auszugeben? Und zwar die Geschenke, die der Bräutigam dir mal gegeben hat. Weißt du, es ist nicht schlimm, was du dir selber angeeignet hast oder was du woanders gestohlen hast oder was Leute dir aufgebrummt haben. Nein, was der Bräutigam selbst dir gegeben hat. Und das ist das Schwerste, den Isaak zu opfern. Das ist Erlösung. Abraham, ich möchte deinen Ismael, nein, den hast du schon weg, deinen Isaak will ich haben. Der Isaak war erbeten, war erglaubt. Jahrzehnte haben doch die zwei Leutchen da geglaubt und gebetet und was haben die gemacht, alles nun Gott noch nachgeholfen und Gott um Vergebung gebeten. Und dann will das, was der liebe Gott ihnen geschenkt hat durch viel Gebet und Tränen und Lasten und gib mir deinen Isaak her. Ich will, dass du deinen Sohn opferst. Und zwar sogar so, wie die Heiden das da machen in Kanaan. Die haben auch ihre Kinder geopfert und so weiter. Aber Herr, das ist doch heidnisch. Die Leute werden deswegen ja vertrieben aus diesem Land. Und du willst das Gleiche, ja. Und du siehst diesen Kampf in diesem Vater Abraham. Und das ist der Kampf der Gläubigen. Zuerst gibt er und dann nimmt er. Zuerst beschenkt er und dann nimmt er. Das Wunder. Und erst nachdem Abraham bereit war, mir ist egal, mit Isaak oder ohne Isaak, die Verheißung wird irgendwie doch wahr werden. Und Gott kann sogar dem Isaak, der Abraham glaubte sogar im Ernst, dass Gott, wenn er den Isaak schlachtet, dass Gott ihm den Isaak auferstehen lässt. Das hat er geglaubt. Er hat eine Totenauferstehung geglaubt. Also, da hat Gott das Unmögliche zugetraut. Er hat mir den Isaak gegeben und er kann mir den Isaak auch wiedergeben, wenn es sein muss. Also, wenn er will, er kriegt ihn. Das ist das Wunder. Wunder bekommen wir erst, wenn wir Gott was ausgeliefert haben. Und zwar von dem, was er uns gegeben hat. Nicht, was wir uns erwirtschaftet haben, sondern was er uns gegeben hat. Den Segen, den er uns gegeben hat, wenn wir den Segen zu opfern bereit sind. Gesundheit zu opfern bereit sind. Die Kraft, die er uns gegeben hat, bereit sind zu opfern. Da passiert das Wunder. Alles, was Gott uns gegeben hat. Das, was Gott uns nicht gegeben hat, das will er auch von uns gar nicht haben. Nur das, was er uns selbst als Bräutigam gegeben hat, das muss auch noch runter. Und das hat Watchman Nee erlebt. Und als er bereit sagt, Herr, nimm mir alles, nimm auch meine Gesundheit, nimm alles, was du nehmen möchtest, bedien dich, Herr, an mir, hat er gesagt. Und als er das sagte, war seine Heilung perfekt. War er wieder gesund. Erst als er sagte, Herr, bedien dich, nimm, was du nehmen willst, ich bin bereit, dir alles zu geben und ich will gar nichts mehr sein, sei du alles. Und auch wir haben hier diese Tage, vielleicht hören wir am Sonntag das Zeugnis, auch hier, wo jemand sagte, Herr, nimm alles weg, ist hier geheilt worden bei uns und so und diese Tage. Also nimm alles, mach alles, tu alles, geh, nimm, ich bin bereit. Und als er sagt, ich bin bereit für alles, kam die Heilung am Montag. Und Dienstag war schon alles perfekt. Wenn wir bereit sind, alles Gott zu geben, passiert das Wunder. So, das Wunder ist in dir, so wie ein Samenkorn. Es muss in die Erde fallen und sterben. Im Samenkorn ist das ganze Leben, das ist der ganze Wald, der ganze Urwald, der ganze Dschungel. Praktisch in diesem Samenkorn steckt eine ganze Welt in sich selbst. Aber es muss sterben. Wunder Gottes haben eine therapeutische Wirkung. Bevor ein Wunder an dir oder an deinem Körper oder an sonst was an deiner Familie passiert, muss zuerst einmal an deiner Seele etwas passieren. Herr, nimm alles. Nimm meinen Isaak, nimm meine Gesundheit, wie beim Watchman Nee und so weiter. Zuerst einmal wird äußerlich nicht viel passieren, aber innerlich unheimlich viel. Herr, guck mal, ich bin König Josef und ich habe eine hohe Berufung und ich muss da unten mein Leben fristen, im Verlies, vergessen sogar noch. Keiner denkt an mich, also niemand weiß, wo ich bin überhaupt. Niemand wird mich finden. Aber Gott weiß, wo sein Diener ist, wo der Mann mit der Vision ist. So, und da stellt Gott denn so richtig ein. Bevor Gott dich segnet, musst du innerlich also eingestellt werden, von Gott berührt werden, von Gott zubereitet werden, dann kann was passieren. Und ich sage dir auch warum, zuerst einmal in deinem Geist. Die meisten Leute denken zuerst an den Körper, nein, zuerst am Geist, weil der Mensch am Geist gefallen ist. Weißt du, da kommt doch, ach, das ist doch schön anzusehen. Es macht sogar klug, diese Frucht von dem Baum. Verstehst du, also der Sündenfall begann im Geist und muss zuerst einmal im Geist aufgearbeitet werden. Schön anzugucken. Und das alles passiert zuerst mal visuell durch die Augen. Die meisten Leute denken ja alles im Glauben. Nein, nicht im Glauben, sondern du stellst dir zuerst mal vor. Und in dem Moment, wo du anfängst, dir vorzustellen, da verschwinden die Bilder alle. Plötzlich ist alles verschwommen. Du siehst, ja, ich sehe, aber ich sehe nicht jetzt, nicht hier. Nicht so. Und dann, was habe ich denn wirklich jetzt gesehen? Und deshalb, diese Wiederherstellung beginnt über die Augen. Die Wiederherstellung beginnt zuerst einmal im Geist, im Denken. Zuerst hast du einen Traum, eine Vision, eine Offenbarung, ein Gesicht oder was das auch immer sein mag, spielt jetzt keine Rolle. Du siehst es und dann kommt noch die Schlange, dann die Ohren, die Wiederherstellung über das Hören. Glaube kommt über die Predigt. Sollte Gott gesagt haben? Und dann beginnt innen drin die Korrektur. Und du hörst die Predigt. Und es ist genau das Gegenteil, was die Schlange wollte. Die Wunder Gottes und die Herrlichkeit Gottes erlebst du immer im Gegenteil. Weißt du, auch im Traum, du erlebst es im Traum. Die meisten Leute haben keine Ahnung von Träumen. Die wissen gar nicht, was Träume wirklich sind. Träume sind Botschaften von drüben, vom Jenseits. Aber in den Träumen siehst du alles übers Kreuz, alle Seiten verkehrt. Da siehst du, entweder du bist ganz groß, aber letztendlich bist du ganz klein. Das ist alles nur entgegengesetzt. Und genau das ist es. Weißt du, alle verbeugen sich vor dir. Das hat der Josef gesehen. Aber zuerst alle schmeißen dich in die Grube. Das war das Erste, was er erlebt hat. Die Wirklichkeit war anders. Oder komm herüber und hilf uns, sieht er diesen mazedonischen Mann. Und da war kein einziger Mann dabei, das waren nur Frauen im Philippi, als er da darüber kam. Und der einzige Mann, der dort war, das war der Gefängniswärter. Wenn er den gesehen hätte, wäre er gar nicht so schnell gelaufen. Gott arbeitet immer im Gegenteil. Das Wunder ist in dir. Opfere mir dein Isaak. Und in dem Moment, wo er bereit ist, sein Isaak zu opfern, da handelt Gott. Und ich will Isaak segnen und deinen ganzen Nachkommen segnen. Und du sollst ein Segen sein. Was er nach der Opferung Isaaks erlebt hat, das hat er vorher alles gar nicht gewusst. Und deshalb, erst wenn du genau bereit bist, genau das Gegenteil zu tun und sagst, ja Herr, ist okay, ich mach mit. Dich taufen zu lassen, nur als Beispiel oder irgendwas anderes. Oder hinzugehen, wo Gott dich hinschicken möchte. Dich 7-mal im Jordan taufen zu lassen. Weißt du, du würdest da alles Mögliche machen, aber wie der Naaman, dich 7-mal im Jordan taufen zu lassen, nein. Aber du hast es in der Hand. Und dann kommen seine Knechte und sagen, Vater, wenn der Prophet was Großes geheißen hätte, hättest du gemacht, sofort auf der Stelle. Hast sogar Geld mitgenommen und Festkleider und Geschenke mitgenommen. Aber der Mann erwartet nur von dir, 7-mal sich untertauchen im Jordan. Rauf, runter, rauf, runter, 7-mal. Mach das. Du siehst es also, Gott verlangt von dir etwas, was du absolut nicht tun möchtest. Das ist wie Wunder passieren. Und deshalb, du brauchst ein Wunder. Tu etwas, was du bisher nie tun wolltest. Was dein Gefühl, dein innerer Schweinehund sich weigert und wehrt. Und sagt, nein, das ist nicht. Also ich taufe mich nicht im Jordan, in dieser Gülle da. Da wären die Flüsse Damaskus viel, viel schöner und besser. Und ich habe doch einen Swimmingpool zu Hause. Und da hätte ich mich taufen sollen, aber nicht hier in diesem dreckigen Fluss Jordan. Aber gerade da, was du nicht willst, will Gott. Du willst das Wunder haben. Ich sag dir, weißt du, ich kann dir natürlich erzählen, der Heiland ist gut und wunderbar, Halleluja, preis dem Herrn. Aber das ist Quatsch. Der Herr erwartet genau das Gegenteil von dem, was dein Ego nicht will. Tu's, was dein Ego nicht will. Geh hin zu dieser Person, um dem du einen großen Bogen machst und sag, der Herr segne dich. Und nur die Hand auflegen oder und nur guten Tag sagen oder nur anklopfen. Aber nein, das mache ich nicht. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie Gott bei mir funktioniert. Und so wie er bei mir funktioniert, funktioniert auch bei anderen. Ist ganz einfach. Das gleiche Prinzip, die gleiche Methode. So, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Wenn Gott anfängt zu handeln, dann versucht er zuerst einmal Dinge zu tun, die genau nach hinten gehen. Bevor Gott dich heiligt und reinigt und heilt, kriegst du Durchfall. Und dann wirst du ganz schön durchgewaschen. Oder musst erbrechen. Oder was weiß ich, da wirst du zuerst mal, da kommt alles raus, was in dir ist. Denn Gott will uns zuerst mal reinigen. Und zwar reinigen von unserem Fleisch. Deshalb heißt es in der Bibel, lass das Fleisch nicht über den Geist herrschen. Wenn Gott etwas erreichen will, dann geht genau zuerst mal ins Gegenteil. Fängt er nachts an, um Mitternacht am allerbesten. Und weißt du, Gott geht ungewöhnliche Wege, denn die Bibel sagt, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Und er beginnt zuerst einmal, dich zu demütigen, denn das Wunder erlebt nur der Demütige, nicht der Hochmütige. Denn die Eva wollte so sein wie Gott. Also die hätte am liebsten noch eine Leiter genommen und die höchste Frucht abgepflückt. Aber nein, der Mensch muss sich demütigen. Ihr werdet sein wie Gott. Wenn du Gottes Wunder erleben möchtest, demütige dich. Tu das, was niemand mehr tut, was niemand mehr tun will. Demütigen. Komm auf alle vier hier in die Versammlung, dann wirst du geheilt. Weißt du, du würdest woanders dich auch hintragen lassen mit der Bahre oder wie auch immer. Aber im Haus Gottes? Zu Gott gehen die Menschen nicht, ach, ich bin krank, ich habe Fieber, ich habe Kopfschmerzen. Ja, und deshalb bleiben sie auch zu Hause und deshalb tragen sie selbst die Kopfschmerzen. Aber wenn du sagst, um jeden Preis, so wie die dort in der Bibel das Dach abgedeckt haben und dann den Kranken zu den Füßen Jesu gelegt haben. Weißt du, wenn du nicht radikal bist zu dir selber, zu deinem Fleisch, zu deinem Ego, kannst du Wunder Gottes nicht erleben. Das Wunder ist in dir, aber das muss herausgefordert werden. Ich würde sagen, das Schicksal muss herausgefordert werden, regelrecht. Komm ich um, ich gehe. Jetzt ist egal, was jetzt passiert. Es kann nur noch besser werden. Es kann nur noch anders werden. Gott handelt und du musst also dich vor Gott demütigen und das ist, was der Mensch nicht wollte. Er hat sich vor Gott geweigert, also ich will sein wie Gott. Er hat auf die Lüge Satans gehört und du musst von der Lüge Satans zuerst einmal befreit werden, dass du groß rauskommst. Wenn du das Wunder erleben willst, musst du zuerst mal ganz klein werden. Immer zugeben, ja Herr, du hast recht. Also naja, kommt, es stimmt alles, was in der Bibel drin steht. Du musst dem Wort Gottes recht geben. Und in dem Moment, wo du dem Wort Gottes Recht gibst in deinem Leben, jawohl, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Weihnachten. Das ist, wie Jesus in die Welt kommt, wie das Wunder aller Wunder bei uns passiert. Und ich habe gesagt, das größte Wunder ist ja Jesus. Maria weiß von gar nichts. Josef will sie verlassen. In dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, fangen deine Probleme an. Da will der Josef nichts mehr mit dir zu tun haben. Da wirst du womöglich noch sogar gesteinigt als Prostituierte oder was es auch immer ist, wenn das alles rauskommt. Also die Frommen fangen an, dich zu meiden. In dem Moment, wo Gott an dir anfängt zu wirken, lassen dich die Frommen dich hängen. Und ganz besonders Josef, das war so ein Frommer, ein ganz Frommer war das. Und er sagt, nein, das kann ich mir nicht leisten. Wenn das rauskommt, dass die Maria das Kind von jemand anders hat, bis Gott ihn überzeugt hat. Weißt du, du musst die Frommen nicht überzeugen, die musst Gott selber und der Heilige Geist überzeugen. Die Frommen kannst du nicht überzeugen. Die Frommen können nur im Traum vom Heiligen Geist überzeugt werden. Und Maria sagte, nur eines mir geschehe, wie du gesagt hast. Ob du es verstehst oder nicht, Wunder kann man nicht erklären. In dem Moment, wo ich ein Wunder erklären kann, ist es nicht mehr ein Wunder. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das Wunder ist in dir jetzt. Das Wunder wird in dir. Maria, die wird immer dicker und dicker und dicker. Und jetzt kommen neue Probleme. Jetzt kommt plötzlich so ein Gebot vom Kaiser Augustus. Also diese Weihnachtsgeschichte, da ist so viel, wie Gott heute noch Wunder wirkt. So unglaublich. Und jetzt muss sie doch nach unten, nach Bethlehem. Also sie kann nicht einmal da diesen Jesus zur Welt bringen, wo sie sollte. Und dann wird sogar noch vorgeschrieben, und du sollst ihn Jesus nennen, nicht Josef, Jesus. Gott wusste, was er alles tut. Also der Josef musste sich ganz schön unterordnen und sich korrigieren lassen. Das Wunder ist da, das Wunder ist im Werden, Jesus ist im Werden. Aber da sind so viele Kurskorrekturen nötig. Josef, du nennst ihn Jesus. Nicht Judah und nicht irgendwie anders. Jesus heißt er. Ja, beim Standesamt nachher meldet er Jesus an. Und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Und Maria muss sich fügen. Maria muss jetzt alles abwarten, was Josef alles macht. Jetzt hat Josef die Führung übernommen. Weißt du, in dem Augenblick, wo Gott anfängt, an deinem Leben zu leben, hast du das Steuer aus der Hand gegeben. Hast du die Kontrolle aus der Hand gegeben. Bist nicht mehr zuständig, kannst auch nicht mehr. Jetzt musst du warten, was sagt der Herr dem Josef? Wie geht es jetzt mit Josef weiter? Und der Herr erschien nicht mehr der Maria, so lieb wie sie auch war, sondern dem Josef nachts im Traum und sagte, nimm die Mutter und das Kind und hau ab nach Ägypten. Aber Herr, du hast doch deinen Sohn für Israel gesandt, für Judäa, für Jerusalem. Und du schickst deinen Sohn da nach Ägypten. Ja, ja, der geht nach Ägypten. Du wärst wahrscheinlich gar nicht lieb nach Ägypten gegangen, denn von dort kamen ja die Israeliten. Dort hat der Herr ja das Volk rausgeführt. Aber da, wo du nicht hin willst, du musst dorthin, nach Ägypten, um Himmels Willen. Wo diese ganzen Heiden, die ganzen Pharaonen hausen und die ganzen Totenkulte herrschen. Dort muss ich hin mit meinem Jesus und mit meiner Maria. Ja, da gehst du schön hin. Wunder passieren, wenn du anfängst, Gott zu gehorchen. Wenn du Gottes Wege gehst und nicht mehr deine eigenen Wege gehst und sagst, Herr, ist mir egal, dann geh halt nach Moskau. Und dann geh halt nach China, wenn es sein muss. Also ich lasse mich von dir leiten. Du wirst Wunder nicht erleben, solange du hier hockst oder an dem Platz sitzt und so weiter und dich nicht veränderst. Wunder ist nichts anderes wie Veränderung. Ich mache also am Freitag an diesem Thema ein Stückchen weiter. Wunder sind also Veränderung. Plötzlich passieren Dinge, plötzlich werden Dinge dir eingegeben, plötzlich musst du etwas tun, was du bisher nie gewagt hast zu denken, nach Ägypten. Da, wo die Israeliten herkamen, ja. Denn Gott wollte, dass auch er sagen kann, ich habe meinen Sohn aus Ägypten geholt. Weißt du, auf dass die Bibel erfüllt wird. Und wenn du dann dein Leben richtig ordnest und prüfst, du wirst merken, alles, was ich tue, ist biblisch. Die Wunder Gottes werden sich nie der Bibel widersprechen. Alles, was Gott tut, ist in der Schrift schon verankert, bloß du verstehst meistens nicht. Du deutest da immer auf was anderem, was ganz weit weg und was auf Israel und andere Sachen, aber du deutest nie auf dich persönlich. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten geholt. Ich habe die Bibel erst entdeckt, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. Das ist für mich. Alles, was in der Bibel drin steht, ist über mich geschrieben. Also wenn du mich kennenlernen möchtest, lies die Bibel. Da steht alles über mein Leben. Tja, auch über dein Leben. Also wenn ich dich verstehen möchte, ich muss dich nicht angucken, dich ausfragen und so weiter. Ich muss nur die Bibel lesen und da stehst du voll drin. Da stehen sogar deine Stärken und deine Schwächen drin. Da steht alles drin von dir. Das beste Buch der Psychologie ist die Bibel. Die größte Offenbarung des Menschen ist die Bibel. Lies das drin. Aber du denkst immer für die anderen. Naja, die... Guck mal, das ist ein Wort. Ich habe ein Wort für dich. Aber dass das Wort für dich ist, da zweifeln die meisten. Du sollst das Wunder entdecken, und zwar die Bibel, da steht deine Biografie drin, deine Geschichte. Gott will aus dir Kind Gottes machen. Und bevor du ein Kind Gottes wirst, musst du zuerst einmal schön geduscht, geputzt, gereinigt werden. Zuerst musst du in die Quarantäne. Das ist nämlich, denn wir sind voller Sünde. Was glaubst du, wie wir verdorben sind in unserem Geist? Wenn du das, weißt du, so verkehrt, wir denken alle Seiten verkehrt. Schon allein das, wenn wir schon an Träume denken und dergleichen. Wir denken immer Seiten verkehrt. Du denkst nicht, was Gott will, sondern du denkst menschlich. Also meistens denken wir sogar dämonisch. Ich will ganz groß rauskommen. Wenn du ganz groß rauskommen willst, musst du ganz tief runter. Und je tiefer du runtergekommen bist, desto höher kommst du nachher hoch. So, dieses Countdown muss in unserem Leben anfangen zu greifen. Gott arbeitet immer im Gegenteil. Zuerst einmal heißt es, kehr um, Umkehr. Römer 7. Das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und das, was ich nicht tun will, tue ich. Und umgekehrt, das tue ich. Also, alles verkehrt bei mir. Bis der Moment passiert, wo der Heilige Geist in meinem Leben kommt. Und in dem Moment passiert das Wunder, wenn der Geist Gottes uns übernimmt. Vom König Saul heißt es, als der Geist Gottes über ihn kam, war er ein anderer Mann. Zuerst immer wieder, du tust genau das Gegenteil. bis der Geist Gottes die Kontrolle und die Führung übernimmt. Deshalb heißt es, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Du wirst erst Kind Gottes, wenn der Heilige Geist über dein Denken, dein Reden, dein Gehabe, dein Wesen, deine Art die Kontrolle übernimmt. Saul war ein anderer Mann, aber nur vorübergehend, das hat keine Tiefenwirkung gehabt. Weißt du, als es dann wieder zu gut war, weißt du, dann suchte es seine Vorteile. Und das ist das Schlimme dabei. Es ist nicht tiefgreifend gewesen beim König Saul. Und die Frage ist, wie tiefgreifend ist es bei uns, in unserem Leben, dieses Wunder. Gott hat ihn gesegnet, Gott hat ihn gebraucht und Gott hat Geschichte mit ihm ein Stück weit gemacht, israelitische Geschichte, aber es war nicht tiefgreifend. Als dann die Amalekiter waren und dann die Schafe gesehen hat und das alles gesehen hat, hat er geschworen, das ist gut. Aber Gott hat gesagt, vernichte alles. Das Wunder passiert in unserem Leben, bleibt anhaltend, ist dauerhaft, wenn wir das tun, was er gesagt hat, und zwar konsequent. Auch die dicken, fetten Schafe abschlachten. Und nicht nur das Schlechte, was wir sowieso nicht brauchen. Weißt du, so viele Leute, die möchten nur das Schlechte aus ihrem Leben ausmerzen. So ein bisschen Zipperleins und ein paar Sorgen und ein paar Anfechtungen und ein paar Übelkeiten und ein paar Sünden. Aber Gott will etwas Radikales. Das Wunder ist erst dauerhaft, wenn es radikal gewesen ist. Auch die fetten Schafe, Saul, aber das hat er geschont. Und er war der Stimme Gottes nicht gehorsam. Das Wunder ist in dir und du entscheidest über Sieg und Niederlage. Gott sagt, kehr um, mach eine ganze Sache mit mir, geh mit mir den ganzen Weg, werde ein geistlicher Mensch, ein Mensch, der nach dem Willen Gottes ist. Weißt du, Saul von Tarsus, er war radikal. Als er sich bekehrte, hat alles hingeschmissen, seine ganzen Dokumente hat er wahrscheinlich in den Ofen gesteckt, da die ganzen Briefe, die ganzen Erlaubnisse, die ganzen Haftbefehle dafür die Christen in Damaskus. Er sagt, komm, vergiss es, ich achte alles für Kot. Das war Linde ausgedrückt. Das ist natürlich viel schlimmer. Ich achte alles für Kot. Natürlich, wir wollen ja nicht so reden. Ich achte alles für Kot. Aber der hat alles hingeschmissen. Und Gott kann uns erst segnen, wenn wir uns total Gott hingeben und alles aufgeben. Sagen, jetzt gehe ich mit Gott. Jetzt rechtlich nicht mehr mit dem und jenem. Ein Erweckungsprediger in Indonesien, Peter Octivanus, der hat in Amerika studiert, muss er vorstellen, hat sein Vater teuer bezahlt, das Studium in den USA, kommt nach Hause, ist auf dem Schiff und freut sich und sagt, oh, in meiner Heimat, ich werde Pastor sein, die Kirchengemeinde wird mich anstellen und so weiter. Und ich habe den ganzen Koffer, Diploma, seinen Titel und alles, was er da gemacht hat. Und dann fängt Gott auf dem Schiff mit ihm zu reden und sagt, Peter, auf was verlässt du dich? Auf deine Papiere, auf dein Studium, auf deine Ausbildung, auf deine Weisheit oder auf meine Kraft? Und dann geht es, Herr, ganz gewiss auf deine Kraft, auf dein Wort und auf das, was du mir schenkst. Ja, aber Herr, was? Und dann sagt der Herr, und was ist mit den Koffern? Und was ist mit den Papieren dort? Und dergleichen, die ganzen Diplomas und die ganzen Zeugnisse. Ja, Herr, das brauche ich. Weißt du, die Leute glauben an mich nicht. Die akzeptieren nicht. Mein Vater akzeptiert es nicht. Aber mein Vater will was sehen. Mein Vater will sehen, dass ich meinen Titel habe und dass ich studiert habe und dass das Geld nicht verfressen habe und verlebt habe. Er will was Sichtbares. Und der Herr sagt, ja, aber bin ich jetzt dein Vater oder dein Vater? Wer ist jetzt wichtiger? Und du musst vorstellen, was für ein wahnsinniger Kampf da ging. Herr, hilf! Und so weiter. Und er ging. Und weißt du, eines Tages geht er mit dem Koffer spazieren am Deck. Und sagt, Herr, es steht zwischen dir und mir. Und wenn ich nach Hause gehe und ich habe diese Diplomas nicht, bin ich ein erledigter Mensch. Blamier mich. Ja. Alle lachen mich aus. Niemand wird mich für voll nehmen. Und die werden sagen, dass ein Verrückter kommt aus Amerika zurück. Du guck mal da, der und so weiter. Was soll ich machen? Und irgendwo in einem Moment sagt der Herr, du bist mir wichtiger als die ganzen Diplomas hier im Koffer. Und dann schwenkt er ein paar Mal und schmeißt die ganzen Diplomas über Bord. Kommt nach Hause, sein Vater will als erstes fragen, wo sind deine Diplomas, die sagen im Pazifischen Ozean. Die sind im Pazifischen Ozean. Und so weiter. Er sagt, habe ich nicht bezahlt. Es hat zuerst mal einen Krach gegeben, der Vater hat ihn rausgeworfen. Die Kirchengemeinde, die ihn unterstützt hat, für die er gebetet hat und so weiter. Wo sind deine Papiere, deine Ordination? Im Pazifischen Ozean. Alles im Pazifischen Ozean. Im stillen Ozean heißt es bei uns. Wo sind sie? Und dann haben die gesagt, du kannst gehen, wo du willst, aber zu uns nicht mehr. Dann hat er so alten Schuppen gefunden, ein paar ältere Geschwister, die haben gesagt, komm Bruder, du bist jetzt in Amerika studiert, erzähl uns vom Evangelium etwas, erzähl uns von dem Heiland etwas. Das ist die Geschichte von Peter Octavianus, wie er Erweckung nach Indonesien brachte, wie Erweckung passiert, wie das Wunder passiert, weil wir anfangen, an den Herrn zu glauben und dem Herrn zu vertrauen und so weiter. Und dann waren so ein paar Omis, die haben keine Kirche gehabt. Für die gab es keine Kirche. Das waren so bestimmte verrückte Menschen. Also für die Außenseiter. Und denen hat er predigen dürfen und hat Andacht gehabt und gebetet, wie noch nie, sagt der Herr, ich danke dir für diese Omis hier, ich danke dir für diesen Gottesdienst hier, oh, ich danke dir, dass ich diesen Leuten das Evangelium predigen kann. Und hat sich gar nicht gekümmert und hat sich wirklich gehen lassen, denn die Kraft Gottes war so gewaltig. Und plötzlich stehen Leute um die Scheune steht in hellen Flammen, aber die brennt nicht. Das waren heilige Flammen. Die Scheune steht in hellen Flammen, Leute laufen zusammen. Hier ist etwas, was wir bisher in Indonesien noch nie gesehen haben. Die Scheune brennt, aber sie verbrennt nicht, wie bei dieser brennende Busch beim Moses dort. Und die kamen zusammen und die haben sich nicht getraut in die Scheune. Und dann geht er raus, die Leute stehen alle, Feuerwehr war da, aber die Feuerwehr hat nicht gelöscht, weil das Haus brannte nicht als solches. Aber da war Feuer drin. Und von da an war er der Prediger Indonesiens. In Vollmacht. Wir kriegen Vollmacht und Wunder sind, wo Gott sich bestätigt, wo Gott sich bekennt, wo Gott mitmacht. Und es ist so wichtig, dass wir dieses Wunder erleben. Aber weißt du, zuerst einmal musst du alles im stillen Ozean geben. Alles dort zurücklassen. Alles im Jordan lassen. Oder wo auch immer in der Wüste. Und dann kann Gott etwas Neues anfangen. Und deshalb heißt es im Wort Gottes, wenn du etwas erleben möchtest, pflüget ein Neues. Pflüget ein Neues. Gott will dem gefallenen Menschen helfen. Er sagt, meine Gedanken, meine Maßstäbe, meine Normen müsst ihr annehmen, meine Ideale und meine Vorstellungen. Und erst wenn du so tief bist und dich alle Leute auslachen und ausschließen und verachten, beginnt die Achtung Gottes in deinem Leben. Verrückt, aber es ist so. Warum? Weil Gott so arbeitet, mit nichts. Ich werde nie vergessen, Werner Heuchelbach, einige kennen ihn. Ich habe ihn einmal erlebt in einem Gottesdienst, interessanten Gottesdienst, verrückten Gottesdienst. Lauspuben haben ihm sein Predigtumriss aus der Bibel rausgenommen und haben leeres Blatt Papier reingesteckt. Und das war, zuerst habe ich gedacht, das war eine Gag, aber so wie er da war, steht er vorne und blättert in seiner Bibel, ist ganz nervös und sagt hier nichts und hier nichts. Entweder habe ich meine Predigt, aber ich weiß, ich habe meine Predigt hier reingesteckt. Meine Predigt war drin in der Bibel. Aber hier nichts und hier nichts. Aber Geschwister, ist egal. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Ich weiß noch heute, was er gepredigt hat. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Und das war eine gewaltige Predigt. Kurz, so wie er war, knackig. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Nichts. Das ist, was Gott will. Nichts. Und damit beginnt das Wunder. Und da brauchst du gar nicht viel, um nichts zu haben, nichts zu sein, nichts zu wollen, nichts zu können. Und Gott gebraucht Menschen, die nichts können. Ich freue mich über die Singer. Ihr könnt singen. Aber weißt du, Gott gebraucht Menschen, die nichts können. Die zwei Erbauer der Stiftshütte, diese großen Künstler, dass der liebe Gott sogar in der Stiftshütte wohnte und sagte, da will ich bei ihnen, ich brauche nicht mal Licht, ich will unter ihnen wohnen. Diese zwei Erbauer, das waren nichts anderes wie Ziegelproduzenten in Ägypten. Die haben kein Handwerk lernen dürfen. Die durften auch keine Schule besuchen, nichts. Die haben nur Sklavenarbeit verrichtet. Aber diese beiden Jungs, die die Stiftshütte so dekorieren sollten und weben sollten und Schnitzereien und Goldarbeiten, Schmiedearbeiten, alle diese wunderbaren handwerklichen Arbeiten machen konnten, durften, das waren alles Hilfsschüler. Das heißt also, sie haben keinerlei Ausbildung gehabt, aber der Geist Gottes kam über sie. Und plötzlich konnten sie mit dem Hammer umgehen, mit Webzeug umgehen, mit Holzarbeiten umgehen und sowas Herrliches produzieren können, dass der liebe Gott in der Stiftshütte wohnen konnte. Du siehst, wenn der Geist Gottes über dein Leben kommt, hast du plötzlich Fähigkeiten, die du gar nicht kennen kannst. Und dass der Geist Gottes über diese beiden Jungs kam, plötzlich konnten sie alles. Plötzlich wussten sie alles. Plötzlich haben sie genau das berechnet, genau die Konstruktion verwirklicht, die Gott im Himmel hatte, die Gott dem Moses gezeigt hat. Die haben gesagt, Moses, brauchen wir keinen Plan. Den Plan haben wir hier drin. Ich sage euch eines, wenn der Geist Gottes über dein Leben kommt, dann kommst du mit deiner Hausarbeit zurecht, dann weißt du, wie du nähst, wie du strickst, dann weißt du, wie du dies und jenes erledigst. Plötzlich hast du die Weisheit, denn mit dem Sündenfall ist unser Verstand, hat ein Blackout gehabt. Weißt du, plötzlich, seitdem der Adam und die Eva gescheit sein wollten, sind sie blöd geworden. Und wir wissen, wir können heute nur noch 10% von unserem Gehirn gebrauchen. 90% ist brach. 90% ist brach. Und in dem Moment, wo der Heilige Geist auf deinem Leben kommt, wird wieder alles regeneriert. Dein Gehirn. Plötzlich hast du Erkenntnis, plötzlich hast du Fähigkeiten, plötzlich kannst du ein Instrument spielen, obwohl du noch nie ein Instrument gesehen hast. Plötzlich ist die Herrlichkeit Gottes da. Plötzlich kannst du in Sprachen singen, beten, sprechen und predigen und was du alles noch sonst brauchst, um ein geistliches Leben zu führen. Dein Geist wird wiederhergestellt. Es begann mit dem Geist der Fall und es wird wiederhergestellt, indem der Heilige Geist wiederkommt. Und du musst vorstellen, was war am Pfingsten? Am Pfingsten mindestens 17 verschiedene Sprachen wurden gesprochen. Und das konnten die Apostel unmöglich lernen. Wir hören diese großen Taten Gottes rühmen, jeder in seiner Muttersprache. Nicht Hebräisch oder Lateinisch oder Griechisch, diese Hauptsprachen. Nein, jeder hört die großen Taten in ihrer Muttersprache. Und da fragen die Leute, wo soll das noch hinführen? Wo würde das hingehen? Ich sage euch Leute, wenn der Heilige Geist kommt, dann plötzlich bist du ein Produzent. Bist so kreativ. Und dann sagen die Leute, ja, wo kommt das noch hin? Du hast gar nicht so viel Geld zu produzieren, wie der Heilige Geist in dir produziert. Du kannst das alles gar nicht so umsetzen. Aber das ist die Kraft Gottes. Wenn die mal freigesetzt wird, dann redest du in x Sprachen. Wenn der Geist Gottes über dir kommt, ich denke nur an Jimmy Swaggart, einen amerikanischen Fernsehevangelisten, die Mutter hat gesagt, Klavier lernen, Junge Klavier lernen, in der Kirche spielt man Klavier und klassische Musik und so weiter, und dem Jungen stank das alles. Der wollte es nicht. Und sobald, also nur das Nötigste gelernt, und er hat in seinem Leben gedacht, wenn ich nur kein Klavier sehe. Und dann bekehrt er sich, gibt sein Leben Jesus mit 17 Jahren, glaube ich, oder so, wo er Kind Gottes wird. Und dann sagt der Heiland, ich möchte dir dienen. Ich möchte ein Werkzeug in deiner Hand sein. Und weißt du, dass das Gewaltigste ist, wenn ich in Russland bin und Jimmy Swaggart im Fernsehen ist, dieser amerikanische Evangelist, er hat eine ganz tolle Art. Er spielt so Keyboard oder so E-Piano und singt und predigt gleichzeitig. So, und unsere Russen, die können es nicht. Weißt du, der berührt die Seele. Und er hat plötzlich eine große Freudigkeit bekommen, um den Herrn zu loben, zu preisen und ein Keyboard und alles rauszuholen aus der Musik. Und das kann nicht einmal ein Superstar. Und das macht er so. Und Millionen Publikum ist begeistert. Berührt von Gott. Weißt du, wenn du von Gott berührt bist, werden die Menschen durch dich auch von Gott berührt. Das ist das Wunder, wie Gott wirkt. Wie Gott wirkt aus nichts. Und Gott liebt nichts. Das, was nichts ist, das hat er sich erwählt. Das, was verachtet ist, das, was gehasst ist, verpönt und wertlos, das die anderen hinschmeißen. Und genau das ist, was der Heiland sich sucht. Und aus dem macht er was. Aus diesen Dingen, was die anderen total ablehnen und sagen, nein, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Und gerade dieser Petrus zum Beispiel, ich habe diese Tage diesen Petrus von euch gesagt, weißt du, so himmelhoch jauchzend, so Tode betrübt, so ein wankelmütiger Mensch, auf diesen Mann will ich meine Kirche bauen. Und dann kommt Petrus und sagt, Gold und Silber habe ich nicht, ich brauche auch gar nichts. Aber das, was ich habe, gebe ich. Und das Wunder in dir ist Jesus, nicht Geld. Und ich sage dir eines, wenn du Gott dienst, kommen die Finanzen. Wenn du Gott dienst, kommt die Gesundheit. Wenn du Gott dienst, kommt die Freude. Wenn du Gott dienst, kommt alles, was du brauchst. Du hast wie ein Magnet, das zieht alles an. Du musst gar nicht große religiöse Klimmzüge machen. Jetzt probiere ich mal im Geist und so weiter. Jetzt strenge mich an, positives Bekenntnis und Proklamationen etc. Nein, du ziehst es alles an. Christus in dir. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, im Namen Jesu steh auf und wandle. Du musst arm werden, um reich zu werden. Arm für diese Welt, in den Augen dieser Welt. Verachtet in dieser Welt. Ach, ich kann nichts mehr. Aber ich sage dir eines, du kannst etwas. Ich war in Nürtingen, das ist bei Stuttgart, so auf dem Weg nach Stuttgart, auf der Autobahn, so eine Ortschaft. Wir haben dort einen Gottesdienst mal gehabt. Das waren so ein kleiner Kreis, 5 alte Schwestern, Betschwestern. Und da waren wir eingeladen, mit meiner Familie zu musizieren. Und ich weiß, in diesem Gottesdienst gab es eine Prophezeiung, eine Vision. Da sieht einer dieser Betschwestern, wie so 5 Kartoffeln in die Erde gesteckt werden. Und die werden dann zugemacht und begraben. So 5 Kartoffeln, das waren 5 Geschwister dort, 5 alte Schwestern, die Sache getragen haben. Und 5 Kartoffeln in die Erde stecken. Und dann kommt die Ernte. Und dann ist an jeder Kartoffel hängen junge Kartoffeln. Dieses Gesicht in der Gemeinde. Weißt du, 5 alte Schwestern, und es ist tatsächlich geworden, diese 5 Schwestern haben eine Teestube gegründet, oder eine Teestube ist dann entstanden in Nürtingen. Und ein Atheist, der nichts von Gott wissen wollte, hat sich bei uns in Stuttgart bekehrt. Und der war von Nürtingen zufällig, geht nach Hause. Und der hat gesagt, ich kenne dort ein paar Schwestern, aber die passen natürlich zu dir nicht. Du bist jung und die sind alt. Aber er sagt, es ist egal. Und dann kam schon die erste Kartoffel, junge Kartoffel. Und so, und dieser Kommunist, der war sehr aktiv. Kommunisten sind immer aktive Menschen, echte Kommunisten, die nicht nur auf dem Papier so Mitläufer sind, sondern, und der hat ganz halb Nürtingen verrückt gemacht mit seiner Teestube. Und die haben sogar uns als Teestube in Stuttgart überholt mit ihrer Aktivität dort in Nürtingen. Weißt du, 5 Kartoffeln in die Erde stecken. 5 Schwestern in die Erde stecken, begraben. Das Weizenkorn, die Kartoffeln muss in die Erde. Und dann kann was Neues. Und Gott führt zuerst mal einen, dann den anderen. Und so gibt es eine ganze Kettenreaktion. Viele verstehen Gottes Wunder nicht. Zuerst einmal, Gott nimmt alles weg, was ist. Was du kannst, was die anderen können, was die Welt kann. Und so weiter, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ich habe einmal in meinem Leben, als Gott so an mir gearbeitet hat, habe gesagt, Herr, hör auf, von mir bleibt bald nichts mehr übrig. Das nimmst weg und das nimmst weg und das. Puh, Heiland, aber er war gnädig, hat immer was übrig gelassen. Und weißt du, es hat immer so viel übrig gelassen fürs nächste Mal. Für die nächste Prozedur. Und dann lerne ich wieder einen neuen Aspekt, ein neues Wunder wieder in meinem Leben zu entdecken. Und Wunder passieren erst, wenn du nicht mehr kannst. Wenn du nicht mehr kannst, wenn du am Ende bist, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du glaubst, es ist nichts. Gott setzt seine Arbeit vom Paradies fort bei dir und bei mir. Und zwar ganz anders, als wir denken. Er ist nicht so wie wir, sondern er hat seine Wege. Er hat den Menschen gesagt, lass es, lass die Finger weg. Ich werde schon dafür sorgen, dass du dich entwickelst und dass du alles verstehst und so weiter. Aber du musst lernen, abzugeben. Und weißt du, wie Gott arbeitet außerhalb vom Paradies? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist sein Trick, seine Methode. Wenn du ihm dankst, wenn er dir gibt, dann ist nichts Besonderes. Aber wenn du ihm dankst, wenn er dir was wegnimmt, das ist Kunststück. Das ist ein Wunder. Wenn du ihm dankst, indem er dir irgendetwas, was dir so wertvoll ist, wegnimmt, so lieb, dein Isaak. Weißt du, das war kein leichter Weg für Vater Abraham. Also ich möchte nicht in seine Haut gesteckt haben. Der Isaak ist egal, der hat es nicht gewusst, der gute Mann vielleicht. Aber irgendwo fragt der Vati, wo ist das Opfer? Wir haben Feuer, wir haben Holz, wir haben alles, aber wo ist das Opfer? Und dann zu sagen, Junge, du bist das Opfer. Das Herz ist gebrochen. Du bist das Opfer. Die haben nicht mehr miteinander geredet. Aber Isaak war einverstanden. Gott arbeitet. Und dazu danken, Vater, ich danke dir, dass ich dir jetzt den Isaak opfern darf. Meinen Isaak. Meinen Erbetenen, den Einzigen. Den verheißenen Isaak. Wenn du ihm dankst, wenn er dir nimmt. Wenn du ihm dankst, wenn nichts passiert, wenn vielleicht sogar das Gegenteil passiert, wenn er dir nicht antwortet, wenn du ihm dankst und sagst, Herr, ich danke dir, dass du da bist, auch wenn ich nichts von dir höre, das ist ein Kunststück. Aber das will gelernt sein. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Gott darf nehmen und geben, er darf das alles. ist Gott. Das Wunder ist, sich einfach Gott zu überlassen. Das ist das Wunder. Das, was die Revolution auslöst, sich Gott zu überlassen. Trotzdem ihn Gott sein lassen. Trotzdem ihn nicht absetzen und sagen, mit dir will ich nichts zu tun. Sag doch deinem Gott ab. Nein, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Du wunderst dich, dass du keinen Glauben hast. Und ich weiß, weißt du, ich hab sowas erlebt und ich kann euch sagen, das ist schrecklich. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist kein Vergnügen. Da sind wir nicht so. Ich habe in Jugoslawien gedient und mich geopfert und mit meinem Wagen fast in jeder Stadt einen Kranken zurückgelassen, meine Frau sogar krank mit hohem Fieber und als Todeskandidaten zurückgelassen und so weiter. In Jugoslawien gedient und gepredigt, für Gott gearbeitet, im Winter, im hohen Winter, und fahre zurück. Bei Innsbruck habe ich total Schaden. Ich habe gesagt, und Herr, das ist jetzt das Dankeschön. Verstehst du, ich habe kein Geld genommen, sogar im Gegenteil noch selber alles bezahlt, meine ganze Reise. Und jetzt habe ich total Schaden. Jetzt muss ich gucken, wie ich nach Hause komme. In der Schweiz, damals wohnte ich in der Schweiz. Ich kann an Gott nicht glauben. So grausam, so brutal, so hart. Ich kann an Gott nicht glauben. Und ich habe wirklich mit Gott gehadert, wochenlang. Nicht nur ein paar Tage, ein paar Stunden, sondern wirklich mit Gott gehadert. Gott, warum hast du mir das zugelassen? Und ich bin Student, ich habe kein Geld, ich kann mir kein Auto leisten. Und das ist Schrott. Und weißt du, das Schlimmste war dabei, weißt du, ich war so blamiert. Ich habe noch vorne so ein Schild gehabt, noch, also vorne im Kofferraum, im Volkswagen, weißt du, das ist kein großer Kofferraum, aber da habe ich noch Plakate gehabt, Jesus ist Sieger. Und als dann der Unfall passiert, dann fliegt der Deckel hoch und dann steht dieses Plakat ganz groß, Jesus ist Sieger. Habe ich gesagt, guck mal, Herr, diese Blamage für dich, das gibt's nicht mehr. Jesus ist Sieger. Verstehst du, ich habe das Plakat so schnell wie möglich in den Graben geworfen. Ich sage, das kann nicht möglich sein, dass Jesus Sieger ist. Du siehst, also mit Gott gehadert. Und ich konnte nicht mehr glauben, ganz ehrlich. Und irgendwo eines Tages, ich gehe in mein Zimmer auf und habe, Herr, warum hast du mir das angetan? Was habe ich verbrochen? Und dann irgendwie kommt mir dieses Wort vom Hiob. Und ich bin so dankbar, dass der Hiob in der Bibel drin steht. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Oh, Halleluja, Herr, ist es mir jetzt egal, das Auto ist Schrott, werde ich verschrotten jetzt und gucken, wie es weitergeht. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bevor das Wunder an dir oder draußen durch dich passiert, da passieren zuerst mit dir fette Wunder. Dicke Wunder, starke Wunder. Zuerst wirst du dann in dem Mangel. Und zuerst wirst du verarbeitet. Weißt du, und ich bin Gott so dankbar. Das, was ich hier gelernt habe, das lernst du auf keiner Bibelschule. Weißt du, wo du durch so Tiefen gehst, der Herr hat es genommen, der Herr hat es gegeben, der Name des Herrn sei gepriesen. Das lernst du auf keine Fakultät und keine Uni und nirgendwo. Nicht einmal in der Gemeinde lernst du. Das kannst du nur in der Schule Gottes lernen. Das ist die Wunderschule. Und dann lernst du. Dann lernst du, Gott zu vertrauen. Später wieder Gott gedient. Weißt du, immer wenn du Gott dienst, kommt die Prüfung, so wie Abraham. Immer wenn du Gott dienst. Ich diene Gott, fahr schon vorsichtig, damit ja nichts passiert. Ich habe immer Autos gekauft vom Autokino, also die andere ausrangiert hatten. Das habe ich, weil ich bin ein armer Prediger gewesen. Und ausrangiert und fahr schon so vorsichtig und plötzlich mitten auf der Straße, an der Hauptstraße, bricht mir die Achse. Lass das Auto in die Werkstatt schleppen, kann aber nicht bezahlen. Ich sage, guck mal, Herr, ich habe dir gedient und jetzt passiert sowas. Aber Gott ist kein Lump und Gott lässt seine Kinder nicht lumpen. Und ich konnte das Auto nicht abholen und ich wusste nicht, wie ich das Auto abholen kann. Und ich wusste, 400 Mark kostet die Reparatur, damals viel Geld, vor 30, 40 Jahren. So, ich wusste nicht, wie ich abholen soll. Und ich predige und sage, Jesus ist Sieger, Jesus kann alles, Jesus macht alles. Ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Weißt du, ich habe gesagt, mir ist egal, Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Ich glaube an Jesus und ich diene Jesus mit Auto und ohne Auto. Kann ja laufen. Ich habe schon überlegt, kaufst du Moped vielleicht oder sowas. Oder einen Roller oder ein Motorrad. Aber nichts von dergleichen. So, und ich diene Jesus und plötzlich kommt jemand und gibt mir so einen Umschlag, ich stecke es ein, sage danke. Und was passiert? Das sind 400 Mark, denn genau die, dass ich die Reparatur bezahlen kann. Weißt du, wenn du dich nicht unterkriegen lässt, trotzdem Gott dienst, wird Gott Wunder wirken lassen. Wunder passieren, wenn du stabil bleibst, wenn du stark bleibst, wenn du unerschütterlich bleibst und sagst, jetzt erst recht. Du hast Schwierigkeiten und jetzt tust du genau das Gegenteil. Du lässt dich nicht vom Teufel Abstriche machen und kürzer treten. Jetzt müssen wir kürzer treten, Leute. Kinder Gottes treten nicht kürzer. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Wir gehen nicht rückwärts, wir gehen nur vorwärts. Wenn wir gehen, lieber bleibe ich stehen, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Aber rückwärts gehen wir auf keinen Fall. Kinder Gottes gehen nicht rückwärts. Die gehen vorwärts. Sie haben sich bekehrt und jetzt gehen sie mit Gott weiter, Schritt für Schritt. Und wir werden das Ziel erreichen mit Gott. Und Gott will uns lehren, trotzdem, dennoch, ihm zu vertrauen. Dennoch. Das Wunder passiert. Das Wunder wird kommen. Das Wunder wird sich einstellen, wenn du dennoch Gott dienst. Du verlierst alles, läuft alles davon, aber du bleibst stabil und unerschütterlich. Wunder sind an Gott gebunden und nicht an uns. Das ist das Geheimnis. Und Gott verbindet sich mit dir und sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende, egal was passiert. Wenn du dich zu Gott hältst, hält sich die unsichtbare Welt zu dir. Weißt du, das Geheimnis ist im Geist. Im Geist haben sie gesündigt, im Geist muss es wiederherstellen, die Wiederherstellung stattfinden. Wenn ich nur könnte, die blutflüssige Frau, wenn ich nur könnte, du kannst es. Aber du musst diese frommen Brüder und Schwestern im Herrn überwinden und sagen, bitte auf Seite, jetzt kommt die Kranke. Ich will zu meinem Jesus und ich lasse mich von meinem Jesus nicht abhalten. Ich werde nie vergessen, ich predige so wie heute, bisschen noch viel dynamischer und plötzlich springt hinten ein Mann auf, denke ich. Angriff ist die beste Waffe. Ich gehe auf den lieber zu, bevor der zu mir kommt. Und ich gehe auf den zu und der schwenkt schon mit der Bibel. Und als ich sehe, dass er mit der Bibel drin schwenkt, denke ich, das kann nichts Gefährliches sein. Da muss was Gutes sein. Er sagt so, was fehlt Ihnen? Dann sagt er, ich möchte alles, was hier in diesem Buch steht, haben. Habe ich gesagt, sollen Sie haben, im Namen Jesu. Und er fängt an, in Sprachen zu beten. Auf der Stelle, auf dem Gang. Der ist nicht einmal vorne gewesen. Ich will alles haben, was in diesem Buch drin steht. Willst du auch alles haben, was in dem Buch drin steht? Was Gott dir versprochen hat? Du hast es. Eigentlich hast du schon den ganzen Katalog schon zu Hause. Da steht ja, du musst nur bestellen, nur abrufen, nur anfordern. Ich will alles haben, was in diesem Buch drin steht. Und dann kommt, hinter ihm war noch, das war Stadtdiakon von Stuttgart West, der dicke Große. Und hinter ihm war noch so ein Bruder, auch so ein Diakon. Und sagt, Herr, was du dem Herrn lieb geben konntest, das kannst du auch mir geben. Und er stand da hinten, der berührt den Herrn lieb und wird auch unter Strom gesetzt. Weißt du, wenn jemand mal anfängt, im Glauben zu gehen und etwas im Glauben zu handeln, im Glauben was zu wirken und sagt, Herr, ich will alles haben, was du hast, was du mir versprochen hast in deinem Wort, kriegst du es. Aber du musst erst mal aufstehen auf dem Platz, da wo du sitzt. Du musst die ganzen Frommen verlassen. Und der Herr, dieser Bruder Lieb, der ist aus der Kirche rausgeflogen, als er nach Hause kam. Das war das Resultat. Die konnten so einen Mann nicht gebrauchen, der voll Heiligen Geistes ist. Die können nur tote Theologen gebrauchen. Verstehst du? Und da musste seinen Dienst quittieren. Der Stadtdiakon muss ja auch seinen Dienst quittieren. Und weißt du, was die Brüder angefangen haben? Eine neue Gemeinde in Stuttgart West. Steht heute noch. So siehst du, was passiert ist, wenn Menschen anfangen, an Gott zu glauben. Du fliegst raus. Und wenn du rausfliegst, da beginnt Gottes Geschichte mit deinem Leben. Martin Luther, der ist rausgeflogen. Und was hat er gemacht? Die evangelische Kirche gegründet. Wäre schön, wenn noch mehr Luthers gäbe. Gott arbeitet. Und er sagt, du sollst leben und volles Genüge haben von mir. Ich will dich segnen, aber du musst mit mir bereit sein, genau das Gegenteil zu erleben. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wenn er mit uns ist, Gott arbeitet immer mit Gegensätzen. Mit Kleinigkeiten, meistens. Meistens sind es Kleinigkeiten. Er ist so vorsichtig. Er weiß, er will seine Kinder ja nicht verletzen. Er will seine Kinder nicht vor Kopf stoßen. Er fängt immer, na, das könnte es mal geben, den Ring hier oder die Halskette oder dieses und so weiter. Weißt du, dann bist du bereit. Und dann bist du am Schluss alles bereit, ihm zu geben. Aber zuerst mal mit Kleinigkeiten. Gott fängt mit Kleinigkeiten an und er testet, bist du bereit, diese Kleinigkeiten ihm zur Verfügung zu stellen. Mit Kleinigkeiten. Große Dinge passieren, wenn du bereit bist, Gott zu dienen. Du denkst ja, Herr, mit mir ist aus, vorbei. Und wir denken immer, weißt du, mit mir ist aus und vorbei. Denk nur an Jona. Gott, Jesus sagt zu Israel, es wird kein Zeichen denen gegeben, das ist das Zeichen Jona. Überleg einmal, Jona dachte auch, mit mir ist jetzt vorbei. Jetzt bin ich auf der Flucht vor Gott. Gott hat mich nicht mehr lieb. Gott erlaubt, dass du den Herrn verleugnest. Gott erlaubt, dass du ihn verrätst. Gott erlaubt, dass du Fehler machst, dass du in die falsche Richtung marschierst, wie der Jona. Und dass man dich über Bord wirft. Und da fängt Gott die Geschichte mit Jona an, nachdem er über Bord geworfen wurde. Nachdem ihm der Kapitän und die ganze Reisegesellschaft aufgegeben hat, raus mit dir, du stinkender Kerl da, der uns in so Not gebracht hat. Wegen dir haben wir den Sturm, wegen dir haben wir die Schwierigkeiten, wegen dir den ganzen Widerstand der Natur. Wegen dir ist die Welt verrückt, dass wir nicht vorwärts kommen. Nur wegen dir. Du siehst, manchmal ist ein Einzelner so eine Katastrophe. Jona war eine Katastrophe für das ganze Schiff. Den über Bord und es ist alles still. Und da beginnt Gottes Wundergeschichte. Da kommt dieser große Fisch, dann wird er ans Land gebracht, genau da, wo er abgefahren ist und hat die Rückreise schon gespart gehabt. Dann geht er nach Ninive, dachte, um Himmels Willen, ich werde es machen, was der liebe Gott will. Also ich kann sowieso nichts, also dem kann ich nicht weglaufen. Ich kann Gott nicht ignorieren. Also ich kann mich abstrammeln, so viel er will. Er erwischt mich überall. Und das ist es so, Gott kannst du nicht weglaufen. Und Gott hat seine Hand auf Jona gelegt. Du kannst zappeln, so viel du willst. Du laufst Gott nicht davon, kannst nicht. Und Jonas sagt, oh Gott, rutsch mir den Puckel runter, ich gehe. Ninive 3, in 40 Tagen gibt es kein Ninive mehr, könnt ihr schon euch bereit machen. In 40 Tagen, Ninive geht unter, ihr seid so böse Menschen, schlimmer wie Sodom und Gomorra. Und er predigt in 40 Tagen. Nach 3 Tagen ist Erweckung ausgebrochen in Ninive. Sogar der König betet, sogar die Tiere müssen fasten. In 40 Tagen, Ninive geht unter. Und dann, die sind alle in Buß, in Sack und Asche stecken sie jetzt schon. Und Jona hat überhaupt niemanden mehr, der ihm zuhört. Das, verstehst du, ist alles in Buß. Und dann sitzt er da und sagt, Gott, ich warte jetzt, bis es 40 Tage rum sind. Und du weißt, 40 Tage, wenn du wartest, ist eine lange Zeit. Und ich warte jetzt mal, gucken wir mal nach 40 Tagen, was es ist. Am zweiten Tag, wo er dort sitzt, plötzlich kommt so ein schöner Rizinus. Oh Herr, du bist so gut zu mir, Halleluja. Oh, du bist so wunderbar. Danke, Herr, für den Rizinus. Ich habe keinen Sonnenschirm dabei und keinen Windfang, aber dieser Rizinusbaum ist so eine Gnade. Halleluja und dankt Gott. Und was passiert am fünften Tag? Dann kommt so ein Würmchen. Und Gott verschafft einen Wurm und noch den Südwind und so weiter. Und der Baum verdorrte. Herr, guck mal, warum? Und er regt sich auf und da beim Jona erfahren wir zum ersten Mal in der Heiligen Schrift, was Gnade ist. Und dann sagt er, guck mal, du regst dich wegen diesem Baum da auf, wegen diesem Rizinusstrauch. Und ich sollte nicht Gnade haben mit diesen Tausenden von Menschen. Menschen hat er gar nicht gesagt. Die Tiere. Du siehst also, Gott hat die Notiz von dem Geblöke und gescheide Tiere genommen. Und die Tiere haben ihm so leid getan. Die Menschen waren es ihm egal. Aber die Tiere, wegen der Tiere, und ich sollte mich nicht erbarmen, der Tiere und der Unschuldigen in dieser Stadt. Und du regst dich da wegen diesem Rizinus da auf. Ich bin gnädig. Ich bin gnädig. Weißt du, das ist ein Wunder. Und du siehst, wie Gott spielt mit diesem Jona. Ist es nicht komisch? Und das ist, wie Gott arbeitet an dir. Und eigentlich, die ganze Geschichte ist mehr die Geschichte von Jona als von Ninive. Es geht nicht so sehr um Ninive, sondern es geht um den Propheten. Und Jesus sagt, es wird den Israeliten kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona. Und dir und mir wird auch kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona. Weißt du, wir regen uns so auf wegen Lapalien, wegen dem Rizinus da. dass es so Inflation ist, dass Dollar nichts mehr wert ist oder dass Euro bald nichts mehr wert ist oder dass da dies und so weiter. Lauter so Lappalien, wir regen uns über Lappalien und wir sehen nicht die große weite Welt, die sich Gott erbarmt. Und er liebte, so sehr hat er die Welt geliebt. Weißt du, dass es seinen Sohn gab. Und wir regen uns wegen Kleinigkeiten auf. Das Wunder passiert an Jona selbst. Der Jona wird geschliffen. Der Jona wird zubereitet. Der Jona muss sterben. Aus dem Nichts kam dieser Rizinus. Aus dem Nichts. Und aus dem Nichts ist er wieder eingegangen. Gott gibt uns ein Zeichen des Sieges und das ist das Kreuz. Wir haben diese Tage, ich bin so begeistert, dieses Zeichen des Kreuzes gehabt, das Zeichen des Todes. Das eigentlich steht auf dem Friedhof, hat hier eigentlich nichts zu suchen. Aber das Zeichen des Todes ist Zeichen des Lebens, Zeichen der Heilung, Zeichen des Sieges. Und ihr habt eure Kreuze auch segnen lassen und sind eure Kreuze gesegnet worden. Weißt du, die Leute können sagen, was sie wollen. Das ist das Zeichen des Todes, aber für uns ist das Zeichen des Lebens. Für uns ist es das Zeichen der Gesundheit. Halleluja. Und wenn wir dieses Zeichen hochhalten, das Zeichen des Todes, haben wir Leben. Und wenn wir uns an dem festhalten, an dem Zeichen des Todes, dann ist es egal. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja. Und es geht weiter. Das Zeichen des Todes. Paulus, zu ihm sagt der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Deine Schwachheit ist deine Kraft. Ja, deine Schwachheit. Deine Schwachheit ist deine Stärke. Beim Paulus, aber bei uns auch. Deine Trübsal ist das Reich Gottes in dir. Du leidest, du hast Anfechtungen, du bist angegriffen, welche Art auch immer. Aber das ist das Geheimnis. Ich würde an deiner Stelle danken. Gott loben und preisen und jetzt erst recht. Halleluja. Wir lassen uns nicht von den Trübsal und Schwierigkeiten überwinden. Wir blasen nicht da in diese Trübsal. Nein, wir loben Gott. Und weißt du, wir müssen, bevor wir ein Wunder erleben, wir müssen zuerst mal die ganzen Klageweiber raustreiben. Solange die Klageweiber und sogar vor der Tür verscheuchen und nicht dadurch doch gucken, was macht jetzt der Bruder Petrus. Ihr müsst weg, alle Klageweiber. Du sollst dich mit den ganzen Klageweiber, mit diesen ganzen Klagemännleins auch, die sind auch manchmal schlimm, die sind manchmal schlimmer wie die Weiber. Klageweiber, du musst ja alle fortjagen. Alle fort mit euch. Ich will Gott loben und preisen. Und Petrus geht zu dieser Tabea, das ist mir so groß, und sagt, Tabea, guck mal, die Leute plärren draußen und die sagen, das hast du denen gemacht und so weiter, du kannst noch nicht sterben. Und dann macht die Augen auf, sieht Petrus, oh, Bruder Petrus. Und sagt, komm her, gib mir die Hand. Und du siehst, was dann passiert. Aber zuerst einmal die ganzen Klageweiber, die ganzen Negativreporte, die ganzen Negativberichte, die ganzen Negativzeugnisse, alles, was negativ ist, raus. Und hier bin ich mit Gott allein, auch wenn es eine Leiche ist. Auch wenn es eine Leiche ist. Das Wunder kommt, wenn du mit Gott allein bist. Wunder passieren immer, wenn du mit Gott allein bist. Solange du noch irgendwelche Klageweiber hast, da sind alle vom Teufel, diese Klageweiber. Die beklagen, verstehst du, die sind doch aus Altägypten oder wo sonst noch woher. Verstehst du, die haben nichts zu suchen, denn Gottes Kinder gehen nicht ins Grab, sondern die gehen in den Himmel. Lies Psalm 16. Habe noch gelesen, habe ich, Mensch, guck mal, wie gewaltig. Ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Reg dich doch nicht auf so. Wir gehen in den Himmel und nicht in die Hölle. Wir sind auf dem Weg des Lebens. Auch wenn es jetzt so aussieht. Die meisten Leute haben Angst vom Kreuz, vom Sterben. Nein, das ist unsere Überlebenschance. Gott arbeitet mit dem Nichts, bedient sich dem Nichts. Das Nichts ist für Gott nichts zu wenig. Es reicht genau, das ist, was er wollte. Gott kann uns oft nur deswegen nicht segnen, weil wir noch zu stark sind. Noch zu viel können, noch zu viel wissen, noch so eine hohe Meinung von uns haben, dass von mir nicht, mit uns nicht, nein. Du musst erstmal gestorben sein. Nur das, was gestorben ist, das kann auch überleben und auferstehen. Für Gott ist es besser, je kleiner wir sind, desto mehr kann er mit uns erreichen. Herr, ich kann es nicht. Weißt du, ich mag Leute, die sagen, ich kann es nicht und die können es trotzdem. Die sagen, ich kann es, die können es nicht. Weil du genau hinguckst. Aber die sagen, ich weiß nicht, ich kann es nicht singen, ich kann nicht beten, ich kann nicht predigen, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht lesen, ich bin noch nie so gescheit gewesen und so weiter. Ich kann das nicht, Herr, ich bin noch nie vorne gestanden. Aber wenn die mal vorne stehen, dann kommt die Salbung. Aber wenn jemand vorne steht und sagt, das kann ich schon, ach, das ist kein Problem, das geht in die Binsen. Aber wenn du Angst hast, und je mehr Angst du hast, desto mehr kann passieren. Je mehr hilfloser du bist, sagst du, Herr, ich weiß nicht, lieber Gott, und dann gehst du den ganzen Tag, bist schwanger damit, Herr, ich weiß gar nicht, was soll ich tun? Und je weniger du weißt, desto mehr kannst du ausrichten. Das ist das Geheimnis, du musst das Geheimnis entdecken. Und was ich hier tue, ich verrate dir Geheimnisse. Herr, ich kann es nicht. Was soll ich denen sagen? Ich habe keine Worte. Und wenn du so stehst und sagst, ich habe keine Worte, ich kann es nicht, ich weiß nicht, dann werden die Worte vom Himmel zufliegen. Die musst du nur einfangen dann nachher. Schnell einen Zettel haben und aufschreiben. Gott arbeitet mit nichts. Mit gerade solche Nichts, die nichts können. Waren die Apostel, waren die was Besonderes? Das waren alles ungelehrte Leute, steht in der Bibel zumindest bei mir. Es waren Leute, die nicht viel konnten, die konnten nur Fische fangen, nicht einmal das richtig. Die haben auch die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen und so weiter. Die nichts erreicht haben groß und so weiter. Und es war gerade die Gelegenheit, dass wir uns umschulen und aus Fischer Menschenfischer werden. Und das war die Gelegenheit. Stell dir mal vor, was wäre geworden, wenn Petrus mit seiner ganzen Mannschaft in Kapernaum Fischer geblieben wäre. Das wäre irgendwie untergegangen. Ja, da gab es mal ein paar Fischer. Nein, aber die sind jetzt Menschenfischer geworden. Aus denen hat Gott was gemacht. Und wir wissen, plötzlich Reisende. Also ich bin so Gott dankbar und so überwältigt, seitdem ich Christ wurde. Früher habe ich eine Karte gehabt, nur Russland von St. Petersburg bis Vladivostok. Das habe ich gedacht, Mensch, das ist gewaltig, großartig. Aber weißt du, wo ich Kind Gottes geworden bin? Dann durfte ich dahin fahren und dahin fahren und dahin fahren und dahin fahren. Und heute von Nordkap bis Gibraltar und davor von Atlantischen Ozean bis was weiß ich, bis zum Ural, diese Gegend bereisen und Indien und Pakistan und Philippinen und überall, wo Gott mich dann hingeschickt hat. Weißt du, erst dank des Evangeliums und dank der Gnade Gottes habe ich was von der Welt gesehen. Und bin Gott begegnet. Verstehst du? Und ich wäre in meinem Horizont, da wäre ich irgendwo in der Bauernstube versauert, wenn ich nur bei meiner Ideologie geblieben wäre. Aber Gott hat mich rausgeholt und mir eine andere Ideologie gegeben. Sein Wort und sein Reich. Natürlich ging das nicht von heute auf morgen. Es ging durch viel Zerbruch. Und ich sage euch eines, je mehr ich mit Gott erlebt habe, und was ich mit Gott erlebt habe, war alles durch so Zerbruch. Das ist, wie Gott formt. Das weg und das weg und das weg. So wie eine Statue. Weißt du, da in Stuttgart, wir haben da gepredigt und da war, plötzlich haben sie da hingestellt, so einen Klotz. Und dann hat sich so ein Steinmäßig reingemacht und drum, zuerst ringsherum gegangen, da ein bisschen geklopft und da ein bisschen geklopft. Und dann hab ich mal gedacht, als ich fertig war, Mann, was soll das daraus werden? Sie klopfen da ein bisschen was und da ein bisschen was und da ein bisschen was. Dann sagt er, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und er hatte einige Wochen dort geklopft und am Schluss war eine Plastik und das wurde sogar noch enthüllt, daher als Zeichen da vom kleinen Schlossplatz in Stuttgart. Aber ich habe eine Idee. Zuerst mal ein Klotz. Und wenn du zum Heiland kommst, bist du auch ein Klotz. Schwerfällig, kantig, eckig. Und weißt du, und dann am Schluss nachher, als er dann fertig war mit seiner Steinmetzarbeit, hat er nur noch mit Sandpapier gerieben und was weiß ich, sonst noch was. Immer gerieben und da gerieben und da gerieben und dort. Und so hat Gott bearbeitet, dich und mich. Und am Schluss steht deine Plastik. Und da ist so viel von diesem Steinklotz abgefallen. Warum nicht gleich so viel? Aber das musste so sein, abgeklopft werden. Weißt du, von uns fällt so viel ab, wenn Gott an uns arbeitet. Nicht alles kann in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Also Gott fängt zuerst einmal mit Null. Er will also eine vielseitige Nutzung aus deinem Leben machen. Je kleiner, desto besser. Das ist ja bei Handys ja auch so. Verstehst du, je kleiner, desto besser. Gott macht immer kleiner, immer handlicher, immer gelenkiger, immer beweglicher, immer flexibler. Er fängt ganz klein an. Wenn du nichts bist, ist Gott etwas in deinem Leben. Wenn du nichts mehr kannst, kann er noch etwas. Und dann beginnt er, seine Geschichte in deinem Leben zu schreiben. Erst dann, wenn wir am Ende sind Und das sind manchmal so Umwege, diese Wege Gottes, die so unverständlich sind. Immer mit Null fängt er an. Und das ist so seine Lieblingssache. Null. Wann kommt bei ihm wieder Null raus? Und Gott guckt immer, wenn es bei dir und bei mir die Null wieder rauskommt. Er fängt immer mit Null. Nusch, 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 nusch. Berlinerisch habe ich das mir sagen lassen. Unser Gott ist ein Gott, dem eigentlich kann ihm nichts fassen. Himmel, alle Himmel können dich nicht fassen. Deshalb will er sich so reduzieren, sich so verkleinern, dass er in deinem und in meinem, in unserem Leben Platz findet. Und ja, so wie dieses kleine Computer heutzutage und Rechner und so weiter, dass du das Groß, dass wir als Kleine den großen, mächtigen Gott begreifen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist der Werkstoff, nichts. Und der Mensch ist der Platzhalter vom Nichts. Platzhalter Gottes, der steht da für nichts. Und ich habe festgestellt, ich habe für Gott am meisten getan, wenn es nichts war. Es sah so aus, alles umsonst. Umsonst gebetet, umsonst gegeben, umsonst geglaubt, umsonst gesungen. Und ich denke manchmal, umsonst alles. Aber wir sind Platzhalter Gottes beim Nichts. Und da passiert Großes. Auch in diesen Tagen der Heilung. Ich werde euch am Sonntag vielleicht oder am Freitag erzählen, was Leute mir so schreiben. Bruder Josef, der hier mal war aus Zimbabwe, der hat mir geschrieben, mitten in der Woche, wo wir gebetet haben, seine Frau ist geheilt worden. Verstehst du das so? Ich muss vorstellen, wir beten hier, er hat das als Gebetsanlieger von der Bibelschule, war er hier, hatte hier zwei farbige Brüder aus Zimbabwe, ein Vorsteher von der Gemeinde Gottes in Zimbabwe. Und seine Frau ist geheilt worden, muss vorstellen. Und das geht permanent laufend, was so Gott getan hat. Verstehst du, wir sind nur Platzhalter vom Nichts. Wir stehen da als seine Zeugen und Herr, ich stehe da für nichts. Ich stehe nur als ein Wegweiser und sage dort lang, der Herr ist gut. Und so ein Wegweiser, irgendwann geht einer oder geht mal einer ins Netz, wie Saul von Tarsus, passiert was Großes und Gott sei Dank. Gott wartet auf solche Platzhalter, die bereit sind, nichts, aus dem Nichts entsteht dann die Kraft Gottes. Aus dem Nichts. Da, wo du aufgeben möchtest, das ist die Stunde Gottes. Da, wo du kapitulieren möchtest, das ist der Moment. Und deshalb, Bruder und Schwester, gib nicht zu früh auf. Ich bleibe hier als Platzhalter für nichts. So lange. Worauf sich euer Fuß setzt, das Land gehört euch. Du bist bis hierher gekommen und du sollst nicht kapitulieren. Gott hat dich bis hierher geholfen und das ist der Weg und das ist der Schritt. Und bis hierher hat Gott Gnade geschenkt. Und wir bleiben bis hier, nicht zurück. Bis was anderes passiert, bis Gott was anderes uns sagt. Und das ist, was dich übernatürlich macht. Was sich da ungewöhnlich macht. Wenn du sagst, ich stehe für dich, ich sage, das gibt's doch nicht, der verrückte Kerl da, der steht immer noch an der Straßenkreuzung. Tot gesagt und tot geglaubt und tot gepredigt und so weiter. Und Gott handelt immer noch. Gott wirkt immer noch aus dem Nichts, mit dem Nichts. Gott gebraucht uns nur, wenn wir bereit sind, uns ihm zur Verfügung zu stellen. Wenn wir bereit sind. Und Gott will gar nichts von uns. Er sagt, ich will dich nur als Platzhalter, hier als Statisten. Steh hier. Und alles andere mache ich. Wenn du jetzt in eine Firma, große Firma eintrittst und dort mitarbeiten möchtest, dann sag, vergessen Sie, was Sie gelernt haben. Es ist gut, dass Sie was gelernt haben, aber damit können wir nichts anfangen. Wir müssen Sie zuerst mal in unser Programm einschulen und einweisen und Sie zuerst mal instruktieren und Ihnen Anweisungen geben. Und da kommst du zuerst mal in ein Trainingscamp. Und da wirst du zuerst mal trainiert und dann erst wirst du dann von dieser Firma oder Kompanie oder was es auch ist gebraucht. Denn du musst die Gewohnheiten, das Gehabe der Firma kennen und nicht, was du gelernt hast. Du musst nur eines sein, lernfähig. Das ist alles, was du mitbringen musst. Aufnahmefähig, korrekturfähig. Willig zu lernen, ob du es jetzt verstehst oder nicht verstehst. Du lernst jetzt, weil die Firma das ihr Programm ist und das wird gemacht so. Und ich sage dir, das ist, was Gott erwartet, deine Verfügbarkeit. Gott will, dass du ihm ungeteilt dienst, absolut nur ihm und sagst das andere, das haben wir früher mal so gemacht, aber das machen wir heute nicht mehr. Und dann rüstet er seine Diener selbst aus. Dann kriegst du alles, was du brauchst für deinen Dienst. Bevor Gott uns einsetzt, verändert er uns, und zwar nach seiner Idee, nach seinem Programm. Bevor Gott uns gebraucht, löst er uns von allen anderen, alle anderen Beziehungen, was uns noch irgendwo in Beschlag nimmt. Unser Leben ist dann nur das Material, das er gebraucht. Wir sind der Ton und er ist der Töpfer. Und er sorgt dann, dass daraus was wird. Unsere Verfügbarkeit ist ausschlaggebend, bestimmt unsere weitere Entwicklung. Unser Wille bestimmt das Wunder. Herr, ich glaube, dass du aus mir noch was machen kannst. Und zwar, Gott will aus jedem von uns eine Führungspersönlichkeit machen. Wir sind Könige und Priester, wir haben eine hohe Berufung, Brüder und Schwestern. Und das ist, wo der Herr an uns arbeitet. Aber wir müssen trainiert werden. Und zwar zuerst mal innen drin, in unsere Vorgänge. Das ist so wichtig. Und neue Sichtweise müssen wir wieder haben. Und die Wunder, die Gott uns zeigt, sind die Wirklichkeiten aus einer anderen Welt. Die sind nicht hier, von hier. Und wir müssen von drüben informiert werden, von drüben inspiriert werden, von drüben belehrt werden, von drüben unsere Anweisungen und unseren Stoff haben, womit wir arbeiten können und so weiter. Weißt du, und wir nehmen aus seinem Reich und bringen das einfach rüber. Paulus sagt, wir haben nichts und wir haben doch alles. Ist das nicht verrückt? Wenn du die wahren Kinder Gottes anschaust, die großen Heiligen, die haben alles verschenkt. Franz von Assisi und kannst alle nehmen. Alle großen Heiligen, die haben zuerst alles sich verschenkt. Wir brauchen diesen Plunder nicht mehr. Wir haben Gott. Und er nimmt und und kleistert und arbeitet und baut das Reich Gottes mit nichts aus dem Nichts. Lass mein Volk gehen, Moses zu Pharao. Wer bist du? Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Aber ich stehe in seinem Dienst. Ich habe 40 Jahre Gott studiert. Hast du 40 Jahre, bist du schon mit Gott unterwegs? Du, da passiert Gewaltiges. Wenn du aus der Gegenwart Gottes kommst, dann geht Schlag auf Schlag, so wie Peter Octavianus. Plötzlich stehst du da, ich habe nichts und habe doch alles. Ich bin nichts und ich bin doch alles. Und genau das ist das große Wunder, was die Welt nicht erklären kann. Wo nimmt er das bloß her? Das kannst du nicht sagen. Und jeder kann sich dort auch holen, wo wir das hernehmen. Wir holen es von Gott. Wir holen es vom Heiland. Wir holen es aus der Schatzkammer Gottes, aus der Schatztruhe Gottes. Wir haben einen geheimen Zugang zum Herrn. Und das müssen wir haben, wenn wir die Wunder Gottes erleben möchten. Wir brauchen einen geheimen Zugang zu Gott, den die anderen gar nicht kennen. Und denen es zu eng ist, die kommen gar nicht durch. Lass uns aufstehen. Und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Lass uns dem Herrn zur Verfügung stellen. Und lass uns den Herrn bitten, Herr, gebrauche du mich, wie du mich gebrauchen möchtest. Nicht, wie ich mir vorstelle, dass du mich gebrauchst oder wie die anderen möchten, wie die Bibel sogar sagt. Nein, Herr, geh sogar einen Weg mit mir, so ungewöhnlich, wie es nur sein kann. Je ungewöhnlicher, desto wunderbarer. Also, je ungewöhnlicher mein Weg ist und meine Führung ist und meine Ereignisse sind. Herr, ich bin auf alles gefasst. Stell dir mal vor, der kommt und opfert deine Tochter, opfert deinen Sohn. Puh. Was würdest du sagen? Würdest du da auch noch still sein und beten und so weiter? Das würde kochen. Aber lass heute Abend kochen in dir. Gott redet zu dir und Gott will von dir etwas haben. Denn wenn er dir etwas wegnimmt, will er dir viel, 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 viel Besseres geben. Er will dir den ewigen Segen schenken. Er nimmt dir den irdischen Segen, um dir den himmlischen Segen zu geben. Werde offen für Gott. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du jetzt Menschen begegnest und Menschen sind bereit, heute Abend dir alles zu weihen. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen weihen. Oh Gott, lass, dass wir einfach bereit sind, mit Hiob zu sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Vater, ich danke dir, denn nun hat mein Auge dich gesehen, nun hat mein Ohr dich gehört, nun hat mein Herz dich vernommen. Herr, wenn du uns begegnest, sind wir total anders. Und wir möchten Wundermenschen werden. Menschen, die in einer anderen Dimension leben, auf einer anderen Ebene leben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oh, wenn wir dich haben, dann brauchen wir nichts mehr von dieser Welt, dann sind wir ein Segen in dieser Welt, dann bereichern wir diese Welt, dann beleben wir diese Welt, dann inspirieren wir diese Welt, dann sind wir kreativ in dieser Welt. Und alle großen Männer und Frauen, die etwas bewirkt haben, haben zuerst mal von Gott etwas empfangen. Und Herr Jesus, heute Abend, ich möchte, dass du deine Kinder beschenkst. Halleluja, Halleluja. Du nimmst, bevor du gibst. Oh Herr, ich weiß, das ist sehr hart für uns fleischliche, irdische, materialistische Menschen, aber das ist dein Weg. Oh Herr, du lässt den Weizenkorn in die Erde fallen und sterben, damit er aufgeht und viel Frucht bringt und bleibende Frucht bringt und sich vermehrt und multipliziert. Und unser Leben ist so angelegt, dass wir uns multiplizieren durch deine Gnade. Oh Herr, lehre uns deinen Weg. Abgeben, abgeben. Abgeben und loslassen und wieder noch abgeben. Und einfach, je mehr wir abgegeben haben, desto mehr werden wir bekommen. Desto höher wird unsere Position in der unsichtbaren Welt. Desto mehr kannst du aus uns machen. Ich danke dir für den Segen, den du mich hier gelehrt hast, auch heute Abend. Und ich danke dir für die Inspiration, die du mir gegeben hast. Herr, und wir wachsen alle weiter in deiner Gnade. Und wenn ich schwach bin, bin ich stark. Herr, und ich möchte mit dem Paulus mit diesem Gebet weiter fortfahren. Amen.